Aber schön hier zu sein, lieber Olli. Und ihr da draußen, ihr habt schon gehört, wir sind heute nicht alleine. Wir haben mal wieder einen Gast, der uns nicht ganz unbekannt ist und euch da draußen wahrscheinlich auch nicht. Aber wir freuen uns sehr, den Leon mal wieder hier zu haben. Leon, schön, dass du da bist. Erzähl doch noch mal ganz kurz für diejenigen, ich glaube, die gibt es fast gar nicht, die es nicht wissen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Juhu, schön wieder da zu sein. Ich freue mich wie Bolle. Ja, wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Große Frage. Ich versuch
Und wenn
ehrlich
ja,
gesagt
wie
seit,
viele, Leon? Wie viele?
genau. Don't listen to the voices, they're not on your side. Ich versuche seit vielen Jahren auf diese Frage, zumindest im Whisky-Kontext, eine akkurate oder eine korrekte Antwort zu finden. Ich habe mich noch nicht so richtig gut verortet, glaube ich, in diesem ganzen Kontext. Also zum Whisky gekommen bin ich über die Leidenschaft des Reisens, die ist, hält auch bis heute an. Also über viele, viele Whisky, viele, viele Schottland-Besuche und Brennerei-Besuche und da irgendwann dann drüber gestolpert, das wäre doch mal ein schöner Job. Hab dann bei der Glendronach Distillery in Schottland angefragt, ob die mich als Tourguide haben wollen für ein halbes Jahr. Hab das dann gemacht und irgendwann und dann danach habe ich angefangen, Whisky-Tastings zu geben und das dann auch beruflich zu machen, hauptberuflich. Und bin von da aus vom Bloggen sozusagen in den Bereich Online- und Content-Marketing gekommen und habe da relativ, ja, einige Jahre jetzt für deutsche Online-Shops quasi geschrieben, Texte geschrieben, Tasting Notes, alles, was man so machen kann in dem Bereich. Ja, und bin halt nach wie vor quasi nebenberuflich selbstständig mit Seminaren, Veranstaltungen und Whisky-Tastings. Und ja, hab noch quasi jetzt einen oder mach den YouTube-Kanal von Malt Mariners jetzt derzeit alleine weiter. Den habe ich mit Paddy zusammen aufgebaut und wir haben jetzt quasi Mitte des Jahres gesagt, dass wir quasi nicht mehr zusammen Videos drehen und jetzt aktuell ist der Kanal wird von mir allein bespielt derzeit und immer mal wieder mit Gastauftritten, vielleicht ja auch zeitnah mal wieder mit euch. Da haben wir ja auch schon kurz drüber geschnackt, können wir quasi dann demnächst mal wieder eine Runde vor der Kamera machen.
Auf jeden Fall, auf jeden
Ja,
Fall.
Grüße an den Paddy an dieser Stelle hier von uns.
Das müssen wir dann im neuen Jahr machen, wenn wir unsere einmonatige Kur haben und dann wieder aussehen wie zwei junge Adonisse.
Ja,
Ist denn von
genau.
Adonis, ist da die Mehrzahl Adonisse?
Adonisse vielleicht. Don't know.
Aber vielen Dank für deine kurze Vorstellung nochmal, Leon. Wir werden bestimmt auf einiges heute nochmal so ein bisschen zu sprechen kommen. Ich habe außerdem dir ein kleines Päckchen gepackt mit drei kleinen
Ja,
Pröbchen.
wie man in Bayern sagt, ein Packerl.
Am Packerl. Genau. Ja, da ist ein Fragezeichen drauf.
Da freue ich mich besonders drauf. Ich liebe Fragezeichen.
Gar nicht, oder?
Doch, bitte?
Magst du?
Ich liebe Blind Tastings. Also ich habe ja quasi jetzt just heute wieder mal, also ihr seid ja vernünftige Menschen, die arbeiten gehen, im Gegensatz zu mir. Und habt bestimmt noch keine Zeit gehabt, reinzugucken, wenn ihr die Videos überhaupt guckt. Aber gerade just heute habe ich ein Video eben veröffentlicht, wo ich über die Ergebnisse eines Blind Tastings gesprochen habe und habe mal wieder ein bisschen schwadroniert und mich darüber gefreut, wie sehr ich denn Blind Tastings abfeiere. Und ich finde es halt immer sehr lustig, weil normalerweise bin ich derjenige, der die Blind Tastings gibt. Und ich habe selten die Gelegenheit, selbst blind zu verkosten. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich mal die Möglichkeit habe.
Sehr gut.
Also, apropos Videos gucken, ich habe ja quasi nur wegen dir sonntags abends mal den Jason angemacht. Eigentlich ist die Zeit sonntags 21 Uhr für mich echt eine blöde Zeit, um live irgendwie auf YouTube abzuhängen. Als Familienmensch, da ist man doch eher irgendwie mit seiner Frau oder noch in Restzügen des Wochenendes mit seinen Kiddies. Aber da habe ich gedacht, da muss ich auf jeden Fall reingucken. Und da habe ich mich gefreut über diese Frankreich-Rundreise von dir und den Pitch zu den französischen Whiskys und so. Das fand ich cool. Hat mir sehr gefallen. Da ich ja auch, weißt du, ja, in der Bretagne war, mir da auch Whisky gekauft habe. Celtic Whisky Company, hier Cornog und den Unpeated, ich weiß gar nicht, Glel Alam oder wie der heißt, keine Ahnung. Ich habe die alle noch nicht probiert, die stehen alle seit 1,5 Jahren im Schrank, aber habe da ja auch fleißig eingekauft und das hat mir auch total Spaß gemacht. Und deswegen fand ich das cool, dass du mich wieder daran erinnert hast, dass ich nicht vergessen sollte, mal einen davon aufzumachen. Kann ich nur empfehlen. Also Frankreich ist derzeit so ein bisschen mein privates oder persönliches Steckenpferd, das natürlich auch in die Content Creation rüberschwappt. Also das ist jetzt, ich habe ja neulich kürzlich einen englischen YouTube-Kanal, so einen Zweitkanal aufgemacht, so einen Sub-Channel nennt man das, glaube ich, auf Denglisch. Und da habe ich auch ein Video unter anderem gemacht, wo ich also quasi ausschließlich über französische Whiskys gesprochen habe, also wirklich über die Kategorie französischen Whisky und eben auch über dieses französische Whisky-Tasting, das ich veranstaltet habe, wo ich eben nur französische Whiskys gefeatured habe. Und ist ein spannendes Land, ist wirklich aus meiner Sicht gerade der Geheimtipp, weil ich habe den Eindruck, dass viele Whiskys und viele Länder gerade sehr, sehr gehypt sind in den letzten Jahren. Also ne, so irgendwie McMurra und Stowning hört man irgendwie an allen Ecken. Keine Ahnung, in Asien die asiatischen Brennereien, Kavalan und die Japaner, Australien, Starward. Also es gibt so viele Länder, die so gefühlt so Shootingstars geworden sind in den letzten Jahren. Und ich habe das Gefühl oder ich habe den Eindruck, dass Frankreich da irgendwie komplett unterm Radar fliegt. Aber vielleicht stimmt das auch gar nicht, vielleicht ist es auch nur mein persönlicher Eindruck. Aber umso mehr habe ich dann einfach Bock gehabt, da ein bisschen drüber zu sprechen, weil ich einfach ich bin, wie ich schon gesagt habe, einfach meine Whisky-Affinität, die kommt total aus dem Reisen. Die kommt daher, wenn ich irgendwo bin, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich in eine Brennerei reinstapfen kann, dann geht da mein Herz auf und ich habe dann sofort Bock, darüber irgendwie was zu drehen oder was zu posten auf Instagram oder drüber zu reden. Und ich glaube, nachdem ich halt viel mit dem Bus in Frankreich unterwegs war in den letzten Jahren, ist es irgendwie auch eine logische Konsequenz, dass dann sozusagen da das Interesse für französischen Whisky da war. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es deswegen auch gutes Zeug ist. Und ich habe eben den Eindruck, dass da einige spannende Geschichten in Frankreich abgehen aktuell, ja.
Ja, die haben ja auch allgemein, wenn du jetzt ganz Frankreich anschaust, die haben ja Expertise im Brennen. Ohne Frage, auch durch die anderen Brände.
Absolut.
Und auch wenn du dir das Ganze anschaust, dass die, weiß ich nicht, oben Nordfrankreich, Bretagne etc., ist ja auch total verknüpft mit Schottland, England, einfach über die Jahrhunderte schon.
Ja.
Und ist ja nur logisch. Und zweiter Kommentar von mir dazu ist, wenn du natürlich dort warst, im Urlaub warst, dort Reisen unternommen hast, Menschen kennengelernt hast, dann ist es ja oft so, sowieso auch bei Whisky, es geht ja ganz viel darum, diese Geschichten zu teilen.
Voll, absolut.
Ne? Also das ist ja auch bei einem Whisky-Tasting so, es gibt nichts Langweiligeres als irgendwie ein Whisky-Tasting, wenn du da vorne stehst und kriegst das ganze Technische zwar vorgepredigt, aber wenn da die Geschichten dazu fehlen, dieses Salz in der Suppe, dann ist ja auch, macht's ja gar keinen Spaß und das ist ja genau das, was irgendwie total Spaß macht.
Ja, voll. Also einmal das Malt Whisky Yearbook rauf und runter rezitieren mit Anzahl der Stills und Fermentationszeiten, das ist auf jeden Fall eher nicht so meine Art von Whisky-Tasting.
Ja.
Also ich finde es auch immer spannend, natürlich die technischen Hintergründe zu erfahren, aber
total.
Ich bin absoluter Emotionsmensch. Also bei mir muss das Herz schlagen für eine Marke und dann, also, und das funktioniert eben halt über den persönlichen Kontakt meistens. Ne? Das ist halt eher seltener übers Buchwissen oder irgendwie über virtuellen Content, sondern meistens halt wirklich über dort aussteigen, riechen, wie riecht's da, wie sind die Leute drauf, wie ist das Fass, wie riecht das Fasslager, ein bisschen mal an den, also, ne, irgendwie Bäume anfassen, sozusagen.
Ja.
Also, ja.
Definitiv, man muss der Lady in die Augen schauen, da reicht ein Instagram-Pick nicht, um sich zu verlieben. Das ist halt einfach so. Nein, ich finde das auch so. Ich habe hier, Türwhisky habe ich, ist ja mein Schwachpunkt. Wenn ich da nicht vor Ort gewesen wäre, wäre das für mich irgendeine random Dänemark-Brennerei mit Craft-Charakter und irgendwie Bio und so, aber wenn man da durch die Kuhfladen getrampelt ist und deren eigenen Schinken gegessen hat und so ein Kram, das ist halt, wird man da anders eingesammelt von denen. Ne? Das ist einfach so.
Ja, voll. Und eigentlich ist es ja auch ein ziemlich spannendes Thema, ehrlich gesagt. Ich meine, wir beide sind halt so, das heißt ja nicht, dass alle anderen Menschen auch so ticken. Aber es ist ja trotzdem, ich sag mal so, irgendwie jetzt, also ich habe ja auch Marketing, also ich habe einen kleinen Marketing-Menschen in meinem Kopf, der auch immer sozusagen sich Sachen aus der Sparte anguckt. Und ich finde es natürlich für die Markenbildung oder für die Marken, für die Verbindung vom Kunden zur Marke auch super interessant. Deswegen schaue ich mir halt auch gerne an, wie Brennereien sich auch da aufstellen im Visitor Center, also wie das Besucherzentrum aufgebaut ist, wie ist da sozusagen die Sprache, also wie zeige ich mich, ne? Irgendwie Macallan sieht irgendwie aus wie eine Bank und bei Singleton Glenort sieht's aus wie da ist viel Plastik und viel Glas drin und dann kommst du zu Glenfarclas und es sieht immer noch aus wie in den 90ern. Und also ne, meine persönliche Affinität ist natürlich dann eher bei Glenfarclas in dem Fall, aber das ist, wie gesagt, ja auch persönlicher Geschmack, aber das ist ja, ne, also wie ich mich aufstelle, wie ich mich auch anziehe, in Anführungsstrichen, als Brennerei, so ist ja auch meine Sprache mit dem Kunden ein Stück weit. Und deswegen finde ich es immer super spannend, eben das zu besuchen und anzugucken, weil allein von der Flasche ist es, also das, klar, eine Flasche zeigt mir auch Design und der Whisky erzählt auch was, aber ich finde es immer noch viel interessanter, das eben zu füttern mit wirklich Erlebnissen halt auch. Ja,
absolut. Und wenn du wie gesagt, wenn du reist und vor Ort bist und ich finde nicht nur, dass du die Gebäude siehst, die Umgebung siehst, eben auch mit den Menschen redest. Das macht ja, ja erstens persönlich total viel Spaß und das dann zu teilen, ist ja wunderbar. Eine Frage noch dazu, weil du jetzt auch so ein bisschen in Richtung Frankreich gehst, ist für dich Schottland so ein bisschen durchgespielt?
Oh, das ist eine gute Frage.
Danke.
Es ist tatsächlich eine sehr gute Frage.
Gute.
Also man muss dazu sagen, also ich hatte es ja vorhin kurz angedeutet, aber ich bin auf jeden Fall in Schottland groß geworden, in Anführungsstrichen, in der Whisky-Industrie, ja. Also sowohl von meiner Passion. Schottland hat meine Passion für Whisky geweckt. Und hat auch, also der Single Malt Scotch Whisky ist auch für mich nach wie vor eine der wichtigsten Whisky-Sparten überhaupt, wobei auch mein Interesse ehrlich gesagt mittlerweile stark in Richtung Amerika geht. Also Bourbon und Rye sind für mich auch sehr, sehr gute. Also ich bin großer Fan dieser Kategorie Whisky geworden auch.
Ja.
Weltwhisky sowieso auch immer interessant. Aber ich sag mal so, zum einen würde ich dir zustimmen dahingehend, dass ich glaube, dass mein Interesse, weil ich ja einfach ich bin ja diese Art von Mensch, ich trinke selten den gleichen Whisky zweimal, weil ich einfach viel Range haben will. Ich trinke nicht viel Alkohol, weil es einfach ungesund ist. Ich trinke halt gerne, aber ich versuche es so gering wie möglich zu halten. Und wenn ich die Wahl habe zwischen einem guten Whisky, den ich kenne, und einem neuen Whisky, den ich nicht kenne, würde ich immer den neuen Whisky trinken. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum ich tendenziell wahrscheinlich auch eher von Schottland ein bisschen weggegangen bin in den letzten Jahren. Weil ich habe jetzt fast alle schottischen Brennereien besucht, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht nochmal hin will. Ich war jetzt dieses Jahr auch wieder da mit meiner Freundin und wir haben auch viele Brennereien besucht. Was ja auch immer nochmal neu ist, mit einer neuen Person ist es nochmal was anderes, als wenn man es selber zum dritten Mal macht oder so. Aber ich glaube einfach, dass für mich wird Single Malt Scotch immer die Benchmark bleiben. Das ist immer quasi der Grad, an dem sich alles andere so ein Stück weit messen muss irgendwie. Aber gerade in dem Video heute habe ich ja auch, also in dem Video von vor, keine Ahnung, ein paar Tagen oder einer Woche, je nachdem wann diese Folge rauskommt, habe ich ja auch drüber gesprochen, dass ich den Eindruck habe, dass eben manche Single Malt Scotch Whiskys, insbesondere die älteren Abfüllungen, gerade so ein bisschen wackeln in der Qualität. Das ist aber, wie gesagt, nur mein subjektiver Eindruck, der in dem Tasting, in dem Blind Tasting auch nochmal quasi entstanden ist. Und das heißt halt für mich jetzt nicht, dass ich damit durch bin. Es heißt halt nur, ich glaube, ich habe mittlerweile einfach einen sehr, ich sag mal, liebevoll kritischen Blick auf die schottischen Whiskys, weil ich sie einfach so gut kenne und weil ich dementsprechend auch, glaube ich, ziemlich hohe Erwartungen an sie habe. Und weil es ist natürlich viel einfacher, positiv überrascht zu werden, ne, Olli, genau was du gesagt hast, wenn du jetzt in Dänemark da rein stolperst und in den Kuhfladen trittst und dann noch ein nettes Gespräch mit dem Inhaber hast und der dir noch leckeres Bierchen und sein Whisky und Schinken präsentiert, dann bist du erstmal überrascht, weil du nicht erwartet hast, dort so tolle Menschen zu treffen, so einen interessanten Whisky zu trinken. Und wenn du in Schottland bist, also wenn du oft in Schottland warst, dann liebst du dieses Land entweder oder du kommst nicht wieder wahrscheinlich. Und ich glaube, wenn du jemand wie ich bist, der das liebt und der dann einfach eine gewisse Erwartungshaltung hat, dann wird es natürlich ein Stück weit auch schwieriger, überrascht und positiv überrascht zu werden oder auch begeistert zu werden von was Neuem. Und ich glaube, weil ich einfach so ein großes Interesse und so eine große Neugierde für Whisky habe und mich gerne überraschen lasse und gerne neue Sachen erlebe, bin ich im Zweifel einfach immer bei den neuen Sachen. Und das kann auf jeden Fall reinspielen. Also deswegen finde ich die Frage halt wirklich gut und sinnvoll, weil ich auch manchmal fast das Gefühl habe oder fast die Sorge habe, dass ich, wenn mich Leute neu kennenlernen, auf dem YouTube-Kanal, auf dem Tasting, und ich da etwas kritisch über Scotch Whisky manchmal rede, dass dann manche Menschen sich denken, oh, der mag ja gar keinen Single Malt, der mag ja gar keinen schottischen Whisky, das ist doch der beste Whisky der Welt und der hat ja gar keine Ahnung oder der hat ja voll die komische Einstellung. Und natürlich ist es ein Stück weit manchmal auch mein also das ist dann so ein bisschen diese Nischenblindheit oder diese Industriescheuklappen, glaube ich auch, die ich da manchmal ein bisschen aufhab, weil ich natürlich quasi einfach gerade schon auf neuen Abwegen bin, die für mich teilweise interessanter sind als für jemanden, der gerade anfängt, weil der natürlich schon am besten aufgehoben ist, wenn er sich erstmal durch Schottland trinkt, würde ich schon sagen, also auf jeden Fall. Es gibt überall, ne, Olli würde wahrscheinlich jetzt sagen, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Aber die Schotten haben da auf jeden Fall schon aus meiner Sicht immer noch die Benchmark. So. Aber es wackelt. Also ich habe das Gefühl, dass der Scotch gerade so ein bisschen am Struggeln ist, was so die Qualität angeht.
Also was auf jeden Fall ist, glaube ich, und das können wir hier mal festhalten, wenn du sagst, du wirfst mal einen Blick nach Frankreich, dann sind das keine Scheuklappen gegenüber Schottland, wie du das gerade so angedeutet hast, das ist ja Quatsch. ne, sondern das ist ja die Erweiterung eigentlich. Und du stellst halt fest vor Ort, hey, die können auch brennen, die können auch tolle Sachen machen.
Genau.
Sei es aus der Tradition vom Calvados in der Normandie, sei es in der Lambic in der Bretagne oder in anderen Regionen, Cognac oder Armagnac oder sonst was. Also da gibt es ja auch eine große Tradition in der Herstellung von Destillaten, Eau de Vie, egal wo, mit irgendwelchen Obstbränden. Also die können das alles. Und dass du dann sozusagen, wenn du sagst, ich interessiere mich für Whisky und du bist dann vor Ort und stellst fest, hey, das ist echt, und ich meine, Bretagne, das sind ja keine Franzosen. Die sagen ja, also das ist ja da auch so, ne? Die sagen ja, hey, nee, wir, also wenn da jemand aus der Nicht-Bretagne aus Frankreich so zu reinkommt, dann sagen die verächtlich, das ist ein Franzose, ne? Ja. Also das ist für die ein Schimpfwort. Ne, also von daher, finde ich auch alles ganz putzig und amüsant und so, muss dann immer so an Asterix und Obelix denken, die ihr gallisches Dorf so haben gegen den Rest von Frankreich. Ne, so. Ist auch irgendwie putzig und süß und nett, aber zeigt halt auch, wir sind Kelten, ne, wir gehören eigentlich mehr zu Schottland als zu Paris und so. Und das, ja, und deswegen machen die vielleicht auch, sind die in dem Bereich dann auch irgendwie cool. Und auf der anderen Seite, du hast es vorhin gesagt, Taiwan. Also China hat ja auch schon eigentlich, Japan hat ja auch schon eine lange Tradition. Da gibt es so viele Länder, Australien, weiß der Geier, die alle irgendwie was machen. Und die können alle brennen. Das sind super leckere Sachen. Star Wars habt ihr in euren Videos auch viel, viel gefeiert. Finde ich auch super lecker. Machen tolles Zeug. Auch ein bisschen eigen mit ihren ganzen Weinfassreifungen und so. Also jeder hat da irgendwie auch so ein bisschen seinen Twist. Und ja, ich finde, das ist schon eine Konkurrenz für Schottland. Der müssen die sich stellen. Und da reicht es nicht nur zu sagen, wir haben einen großen Namen, wir haben immer die 12 auf der Flasche und wir machen 10 Millionen Liter. Das reicht halt nicht mehr.
Apropos, das ist mein Stichwort, 12 auf der Flasche. Ich habe schon mal ein Sample eingeschenkt, lieber Leon. Und bei dem einen steht eine 12 drauf.
Genau. Das ist der Tobermory, glaube ich, oder?
Genau, Tobermory ja. 12. So, kennst du bestimmt, oder?
Also ich kenne den Tobermory 12, aber noch nicht das mit Manzanilla Finish.
Ah, den gab es mal eine Zeit lang. Mhm. Gibt ja immer diese verschiedenen Weinfass-Finishes und der war eine Zeit lang relativ günstig, ne?
Manzanilla.
Ja, also mit Manzanilla fand ich irgendwie interessant, weil auch nochmal ein anderes Fass und 12 Jahre, das war zu einer Zeit, da gab es diesen aktuellen 12-Jährigen noch nicht, der jetzt quasi das Core-Produkt ist. Hat ja den 10-Jährigen abgelöst. Und da gab es quasi diesen 12-Jährigen hier aus dem Manzanilla-Fass. Da habe ich mir eine Flasche gekauft gehabt und die stand jetzt lange, lange rum. Und ich dachte, ich mache sie mal auf. Und die ist so schön. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit. Wahrscheinlich kommt die Folge genau zu Weihnachten raus. Und da dachte ich, das passt ganz gut.
Also eigentlich sind wir auf Heiligabend-Release-Date für diese Folge, wenn wir unsere Zeiten einhalten.
Ja,
das ist wirklich eine Heiligabendfolge, also sehr besinnlich. Siehst du jetzt nicht, aber bei uns steht auch der Weihnachtsbaum, der leuchtet, Adventskranz und sowas, alles da. Und deswegen trinken wir natürlich jetzt auch so eine schöne Fassreifung. Ich glaube, den gab es mal für
67,50 €.
Ich hätte gesagt sogar für Ende 50 Euro, der sonst 90 kostet.
Nee.
Ne? Aber der war auf jeden Fall bei Amazon oder beim Holländer oder so. Irgendwo gab es den mal sehr günstig, das weiß ich noch. Und da haben ja einige aus dem Leipziger Stammtisch sich die Schränke vollgeknallt mit dem Zeug. Weil der ist dann so von 90 auf 60 oder auf 70 runtergefallen. Und das ist natürlich dann schon mal ein Grund, das mal zu picken. Weil 90 Euro für einen 12-Jährigen, den guckst du auch so ein bisschen, oh, Tobermory, okay, die sind immer ein bisschen teurer, aber das ist schon hart, ne? So.
Ja, ich freue mich auch sehr drauf, den mal im Glas zu haben, weil ich mich, also ich bin ein Riesenfan der ganzen Distel- bzw. Burn Stewart Brennereien, also Diensten, Bunhaven, Tobermory, sind alles drei Brennereien, die wirklich klasse Whisky machen und die auch, wie einer der Zuschauer in diesem Video, das ich jetzt gerade gemacht habe zu dem Blind Tasting, der hat das auch quasi kommentiert, was ich unterstützen kann. Der meinte auch so, naja, diese Whiskys zum Beispiel haben in seiner Meinung nach nicht nachgelassen in der Qualität. Und da bin ich voll bei ihm, weil ich auch der Meinung bin, zum Beispiel Diensten, Van der Heaven und Tobermory und Le Dake oder Le Jig, die liefern halt nach wie vor ab. Ich habe bei Tobermory immer ein bisschen das Problem gehabt, dass ich diese ganzen, wie du schon sagtest, diese ganzen Finishes und diese ganzen Sondereditionen, die sind so preislich unattraktiv gewesen, dass ich da sehr selten rangegangen bin.
Ja, absolut.
Ich bin ein großer Fan vom Tobomori 12. Ich bin ein Riesenfan vom Ledeck 12. Das sind beides mega gute Standards. Aber ich bin bei Tobomori, bei den Unpeated-Versionen nicht so krass in die Limited Editions reingegangen, weil da gab es dann einfach immer zu viele andere interessante Sachen. Aber deswegen bin ich sehr happy, den jetzt beim Glas zu haben, weil das so ein typischer Whisky ist, den hätte ich mir selber nicht gekauft. Super. Und ich feiere aber die Brennerei. Deswegen lass uns doch mal ein paar Kerzen anzünden, wenn wir jetzt quasi hier schon die Weihnachtsfolge haben, ist doch gut.
Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr, dass ich da so ein bisschen ins Schwarze getroffen habe. Ja, ich fand es, wie gesagt, auch allgemein interessant, Manzanilla-Cask. Aber, was sagt man zur Nase?
Zuckersüß.
Krass, ne?
Ich finde den, also das ist wirklich so ein, also die Nase, hast du das Gefühl, also der klebt sich schon in die Nasenschleimhaut rein beim Riechen. So süß ist der.
Also ich finde die Nase auch sehr attraktiv, ehrlich gesagt. Also sehr süß, aber wahnsinnig attraktiv. Und wirklich, also sehr kräftig vor allem. Ich hatte jetzt oft in letzter Zeit Whiskys im Glas, wo ich lange schnuppern musste, bis irgendwas aus dem Glas kam. Und der klatscht ja einfach so direkt so eine Flasche Honig, so eine Honigtopf ins Gesicht. Ne? Also das ist wirklich, da muss man nicht viel arbeiten. Da kommt direkt einfach eine bärige Süße raus und so Heidehonig und so.
Ja, hat noch eine leichte Parfumnote dazu, die so ein bisschen drin ist, finde ich.
Ich finde, das hat so ein bisschen was, ich habe gerade eine Flasche aus Italien und das ist dieser, ich glaube, Chinotto heißt das. Das ist so eine Bitterorange. Und das ist ein extrem, also geht so in Richtung Campari, weil diese Chinotto oder Chinotti Bitterorangen sind da die Hauptzutat zum Campari und dieses orangig, extrem süße habe ich hier so ein bisschen. So eine.
Orangig?
Ja, okay. Also bitter orangig. Ja.
Witzig, als du gerade Campari gesagt hast, muss ich auch sagen, da schwimmt hinter dieser krassen Süße, schwimmt tatsächlich so ein bisschen diese Art von Bitters. Also, ne, genau. So diese Orangenöl oder so.
Genau,
so
sowas.
Ätherischen Öle, die schwimmen da so ein bisschen hinten mit dran.
Ja. Für mich ein bisschen negativ, für andere vielleicht attraktiv. Ich weiß nicht, Olli, ob du es riechst. Ich habe auch wieder hier so ein karamelliges Toffee-Ding dabei.
Ja, das mag ich eigentlich auch nicht. Das hat so dieses Benevis-Karamell.
Benevis, ne? Glenrothes hat das ab und zu mal. Wir hatten letztens zwei Handfill-Abfüllungen von Buna Heaven. Die hatten das extrem. Und da bin ich ein bisschen allergisch. Und das schwimmt so unterschwellig ein bisschen mit so ein bisschen Toffee.
Aber ist okay. Nicht schlimm, ist noch okay. Ja, genau.
Ja. Das trägt hier dazu bei, das ist ganz gut. Aber wenn es mehr wäre, dann wäre es für mich wieder so ein bisschen schwierig dann.
Ja.
Er ist auf jeden Fall absolut fassgeladen, ne? Also mehr kriegst du da, glaube ich, auch nicht rein in die Abfüllung. Da ist richtig Dampf drin vom Fass.
Ja.
Sehr schön.
Reinbeißen? Mäuse.
Ich würde mal sagen, Slanche, Cheers und Prost in der Reihenfolge.
Zum Wohl.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, sehr gut.
Das Interessante hierbei ist, was ich jetzt auch gut fand, beziehungsweise was heißt gut, steht auch drauf, es ist nur ein Finish. Also es ist keine Vollreifung.
Mhm.
Kann auch sein, dass da tatsächlich so die Bourbonfässer von unten nochmal ordentlich schieben und dann eben Manzanilla-Fässer könnten ja theoretisch europäische Eiche sein, kann aber auch, ich meine, Sherry will ja auch ab und zu mal ein bisschen amerikanische Eiche haben. Kann ja durchaus auch sein.
Ja. Boah, der ist schon ein Brett. Alter Vater. Also, ich bin mittlerweile, ich merke, dass ich so richtig zunehmend von Sherry-Fässern weggehe. Aber der ist schon ein Brett. Was hast du gerade gesagt? Das ist eine Vollreifung, das ist keine Vollreifung. Mhm. Ist keine Vollreifung, ein
Finish.
Ne? Ein Finish. Ja gut, also das ist ja quasi eher der Standard, die Standardvariante im Sinne von, ne, irgendwie 10 Jahre Bourbon, 2 Jahre Sherry-Finish so.
Ja.
Aber ich glaube, das wäre auch zu krass sonst. Also ich finde das Sherry-Fass auch so schon stark dominant hier, obwohl es noch wahnsinnig angenehm ist, ehrlich gesagt.
Aber auf der Zunge viel weniger präsent, beziehungsweise trockener als die Nase erwarten lässt. Ich habe jetzt auf der Zunge erwartet, dass es wirklich so quietsch-süß ist. Ist es gar nicht.
Hat leider keinen Bottlecode, dass man lesen kann, von wann die Flasche ist. Aber die hast du doch bestimmt schon vor 3-4 Jahren gekauft.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, ist keine aktuelle Abfüllung. Also, den gibt's vielleicht noch, aber der ist auf jeden Fall vor einer Handvoll Jahren gekauft. Und dementsprechend ist es eigentlich auch schon wieder ein bisschen so der Whisky von vor 4-5 Jahren vergangene Zeit, ne?
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob der heute noch so schmecken würde. Aber es ist eigentlich damals aus damaliger Perspektive schon ein Whisky, der in die Zukunft gezeigt hat. Finish, sehr fassbetont. Okay, hier noch mit Alter, aber eben so vom Style her, ne? Weil das ist ja auch, glaube ich, das, was heute gang und gäbe ist bei Brennereien, ne? Ich sage jetzt mal nicht unbedingt immer junges Zeug, aber auf jeden Fall Bourbonfassreifung bis zu einem gewissen Alter und man merkt, da geht nicht viel. Dann guckt man, dass man sehr potente, kräftige, gute Fässer hat. Da nochmal irgendwie 3 bis 24 Monate rein und dann mit was Kräftiges abfüllen. Ne? Das ist ja eigentlich heute eine Standardstrategie, mit dem großen Bourbonfasslager umzugehen und den vielleicht etwas kostenspieligeren Sherry, Portwein, sonst was Fässern, die im Vergleich zu den Bourbonfässern ja doch deutlich teurer sind. Deswegen, also so ein bisschen vielleicht auch das, was jetzt heute so am Markt, also man sieht ja viele, viele Finishes und sowas. Ob das nur die, das machen ja nicht nur die Schotten, ne? Also von daher auch keine Kritik an Schottland. Machen die Iren genau, das machen die alle, weil eben das Bourbonfass kostet $150 und das Sherry fast 1000 und da muss man halt irgendwie mit umgehen.
Ja, ich glaube, was so ein bisschen Schottland-spezifisch in dieser Geschichte ist, ist halt eben, dass die Schotten halt im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern einfach alte Fasslager haben mit einem großen Bestand. Ja, und dass wir hier halt zum Beispiel, also ne, wo halt vielleicht dann gut, Starboard mit Weinfässern ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die Australier generell auch aus anderen logistischen Gründen mehr mit Wein als mit Ex-Bourbon und Sherry arbeiten.
Ja.
Aber wo halt andere Länder vielleicht sagen, naja, da mache ich lieber direkt eine Doppelreifung oder machen ein Jahr Bourbon, 2 Jahre Sherry sozusagen, dass nach 3 Jahren schon was Trinkbares rauskommt, so ungefähr. Da haben die Schotten halt, wie du schon gesagt hast, einen 10, 15 Jahre alten Whisky mit im drittbefüllten, viertbefüllten Refill Ex-Bourbon-Fass, der halt nach wenig schmeckt oder der wenig Profit hat. Und den kann ich dann quasi halt nochmal mit einem Sherry-Fass aufpolieren und habe aber auf dem Etikett trotzdem halt einen 15, 16, 17 Jahre alten Whisky dann zum Verkaufen, den ich entsprechend auch bepreisen kann. Und ich glaube, da sehe ich vor allem den Unterschied zu den Schotten, dass die halt quasi diese Art von, ich sag mal, Management auch bei höher, also bei Whiskys mit höherem Alter auch machen können. Weil die eben halt trotzdem sozusagen noch vielleicht ein paar Refillfässer auch in einem höheren Alter haben. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Hypothese, ne? Das,
Ich würde das gar nicht negativ sehen, weil ich glaube, dass es, also diese Reifezeit, 10, 12, 15 Jahre in solchen Fässern, die halt selber nicht mehr viel Aktivität haben, da wird aber trotzdem die Schärfe abgebaut, da gibt es diese. Ja, da gibt es halt eine Reifung, Zerfallsprozesse etc. Das heißt, da passiert schon was. Und da sieht man ja bei diesen, ja, wir kannten das doch früher, diese 16 bis 20 Jahre alten Signatory-Abfüllungen, die ich so liebe, Anschillfiltert, so irgendwie klar plus eins, ne? Aber irgendwie 20 Jahre alt, 46% verdünnt. Ich fand die immer total gut, ne? Mir haben die total Spaß gemacht. Und jetzt machst du das halt mit 10, 12, 15 Jahren.
Aber gibt's jetzt wieder in dem Alter?
Gibt's, nee, ich wollte nur sagen, gibt's das jetzt nochmal in irgendein schönes,
so, ja,
ein schönes Fass, was halt,
ja, ja,
was halt dann nochmal seinen eigenen Charakter, also diesen Fasscharakter dann nochmal drauf bügelt, dann hast du halt einen gereiften Whisky, der nicht mehr so krawallig ist, der schon, na, nicht ein Elder Statesman ist, aber der schon halt ein bisschen gesetzter ist. Und da kriegst du dann halt noch diese ganzen Fassaromen drauf. Und das ist dann auch wiederum cool. Also
ja,
von daher, why not, wenn du die ganzen Bourbonfässer da rumliegst. Nur die Bourbonfässer will keiner haben. Also klar, plus eins kann vielleicht oben verkaufen, in der Farbe drauf reinkippen oder so, ne? Oder weiß ich, ne?
Ja.
Aber die anderen wollen das nicht.
Nee, voll. Also also verstehe mich da auch nicht falsch. Natürlich bin ich weit davon entfernt zu sagen, dass ein Whisky nur dann gut ist, wenn er aus dem First oder aus dem Second Fill fast kommt. Absolut nicht. Das gar keine Frage. Was ich bei dieser ganzen Reifediskussion immer sehr schön finde, mir hat mein Schotte gesagt, man muss unterscheiden zwischen matured oder maturation und age, also zwischen Reife und Alter. Weil auch ein sehr junger Whisky kann reif sein, ne, wenn der in einer kurzen Zeit viele Aromen aufgenommen hat oder eben eine gewisse Komplexität hat, dann kann der auch schon quasi fertig sein, also abfüllfertig sozusagen. Genauso wie aber auch ein alter Whisky, der lange Jahre im Fass gelegen hat, wenn das Fass eben nicht entsprechend gearbeitet hat, dann kann das immer noch ein durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Whisky sein. Und natürlich hast du recht, dass jeder Whisky mit dem Alter ein Stück weit sich verändert und auch teilweise positiv, aber eben manchmal auch nicht. Also manchmal habe ich auch ein 10, 20 Jahre altes Fass, das unabhängig davon, ob es ein First oder ein Second oder ein Third Fill war, halt einfach keinen guten Whisky hergestellt hat. Und ich glaube, ja, dass und ich glaube einfach, dass dass der Druck, weil die Nachfrage nach altem Whisky, nach altem Scotch Whisky so groß ist, dass natürlich viele Brennereien logischerweise dann irgendwann die Entscheidung treffen müssen: Ich muss vielleicht jetzt auch mal das Fass nehmen, was ich vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren nicht verwendet hätte für meine Standardabfüllung. Das muss dann da doch mit rein irgendwie. Das, ne, also wie du auch schon gesagt hast, das kann man auch niemandem vorwerfen. Das ist auch keine generelle Kritik, sondern ich glaube einfach nur, dass das ein Stück weit die Konsequenz daraus ist, aus dieser hohen Nachfrage ein Stück weit. Ja.
Ganz kurz, ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist auch wiederum Signatory Unchilfiltered Collection. Da waren auch Nieten dabei, ne? Da hast du auch einen 18-jährigen Vetterkern dir gekauft, der nach Seife ohne Ende geschmeckt hat, wo ich gedacht habe, hat das irgendjemand mal probiert, bevor das ins Fass, in die Flasche kam, ne? Das war halt auch dieses typische, ne? 18 Jahre, hell, also kaum Fass gesehen, aber das war so ein seifiges Zeug, das konnte ich nicht trinken, ne? Boom, weg, ne? Also deswegen, also das ist natürlich keine Garantie, nur weil, also das nur lange liegen lassen immer was wird. Von daher hast du völlig recht.
Absolut, absolut.
Ja, solche Fässer, aber trotzdem, obwohl du jetzt sagst, Seife oder die irgendwas Spezielles haben, manchmal hast du ja, gab es da nicht mehr irgendwann dieses Fass, was nach Zimt geschmeckt hat, war das auch Vetterkern?
Ne? Der legendäre Vetterkern, ja.
Ja, solche Sachen.
Das war ne? Tom Nahalber, ne?
Genau.
Solche
ja. Fässer, die würde ich als Brennerei immer einzeln verkaufen. Die würde ich niemals. Also wird ja nicht so sein, dass da jemand rumläuft und jedes einzelne Fass irgendwie verriecht und verkostet. Das wären ja irgendwie, komm hier, Charge 50 bis 60, geht da und dahin, weiß ich nicht. Aber falls das mal wirklich auffallen sollte und, weiß ich nicht, jemand mal wirklich reinriechen sollte durch Zufall, dann so ein Fass rauszuziehen, dann würde ich das auf jeden Fall, glaube ich, verkaufen und nicht irgendwo mit verblenden in meine Standards.
Also zumindest kein Seifenfass, da hast du völlig recht. Das wäre nicht gut. Ein Zimtfass vielleicht. Das wäre geil.
Auf jeden Fall. Also, was Tim ja auch schon gesagt hat, einzigartig ist ja nicht zwingend schlecht. Also ein Fass mit einem vermeintlichen Stich, also was für ein Masterblender vielleicht ein Stich ist, ist für jemanden wie uns vielleicht halt ein geiles Zimtbrötchen. Das kann, ne, das kann ja durchaus sein. Manche Leute sind bei Schwefel super empfindlich, andere, wie ich zum Beispiel, mögen sogar schweflige Aromen, außer es kommt aus dem Wein, dann bin ich eher nicht so der Fan, aber hier irgendwie, keine Ahnung, Warmed Up, keine Ahnung, so Craig Gallery, Mordlach mäßig, das finde ich halt super. Also das ist halt auch einfach mega, mega subjektiv, ne, diese ganze Geschichte. Ich glaube, was man, um das ein bisschen abzuschließen, den Gedanken, um da auch nicht zu negativ rauszugehen, ich glaube, was man so ein bisschen lernen kann aus dieser ganzen Diskussion, ist einfach, man sollte nicht so blind auf solche Daten vertrauen, wie da steht ein hohes Alter drauf, ergo ist es automatisch ein super guter Whisky. Er ist auf jeden Fall ein teurer Whisky, das ist dann sozusagen meistens schon relativ sicher. Und man sollte halt einfach da auch noch die Augen offen halten und entspannt bleiben und eben auch mal einem Nicht-Scotch eine Chance geben. Ja, weil wie wir schon gesagt haben, ne, die jüngeren Brennereien, die müssen sich teilweise auch dann manchmal ein bisschen mehr Mühe geben vielleicht. Und da haben sie dann manchmal sogar die Nase vorn. Also wie gesagt, in dem einen Tasting hatte ich jetzt den 10 Jahre alten Franzosen, der hat einen 21 Jahre alten Glengoyne geschlagen und einen 18 Jahre alten Bal Blair. Und das sind beides Brennereien, von denen ich wahnsinnig viel halte. Und der Waterford mit 3 Jahren aus der Hand von Marc René, der hat quasi alle anderen eingepackt, sowohl vom Preis-Leistungs-Verhältnis als auch vom Alter. Die haben alle den für mindestens 11 Jahre alten Whisky gehalten und der hat 3 Jahre auf dem Parkett. Ja. Also das ist, deswegen finde ich Blind Tasting so spannend, weil man da einfach wirklich mal recht schonungslos sich das anguckt und wirklich das Marketing rausnimmt und einfach nur den Geschmack sprechen lässt sozusagen. Aber wie gesagt, die Story gehört mir dazu, also ich will auch gar nicht so.
Ich wollte gerade sagen, Waterford macht ja schon krass Öffentlichkeitsarbeit und nutzt ja alles, was den Nerd in irgendeiner Art und Weise ansprechen könnte, wird ja wirklich bei Waterford getan. Aber ich war auch total überrascht. Ich hatte eine Flasche von diesen Organic hieß der. Ich weiß jetzt nicht von welcher Farm und so weiter. Aber das war, glaube ich, ein Cuvée.
Tim, den haben wir bei dir zu dritt auf der Couch verkostet.
Nee.
Doch.
Nee, die Flasche habe ich letztens erst
auf. Den Cuvée haben wir bei dir auf der Couch.
Das kann sein. Es gab noch einen Cuvée, der hieß Cuvée und ja. Ich hatte aber den Organic.
Da war der Leon in Leipzig und da haben wir bei dir auf der Couch da hatten wir den Cuvée von Waterford dabei.
Das kann gut sein.
Da waren wir nicht so begeistert, glaube ich.
Nee, absolut. Ich auch nicht. Also ich will auch da gar keine Werbung für Waterford machen. Das war einfach diese einzelne Abfüllung.
Ja.
Bei Vernon Pietet, den hatte ich im Video mit Paddy probiert, da fand ich den auch schon geil. Und der hat im Tasting einfach mega abgeliefert. Ich bin auch nicht per se ein Fan von allen Waterford-Abfüllungen. Ich finde es einfach interessant, was die machen. Und ja. Es ist einfach nur ein Paradebeispiel für, hey, ich bin eine junge Brennerei, ich weiß, ich muss das Zeug jung auf den Markt bringen, also muss ich mir Mühe geben mit dem Rohbrand, mit der Fassauswahl, vielleicht auch mit der Hefe, also da, alles, was ich machen kann, ohne dass ich halt einen Stock von 10, 20 Jahren habe. Ja. Und da ja, flexen die jungen Brennereien gerade halt schon ein bisschen, weil man einfach da immer wieder merkt, was man theoretisch machen kann, wenn man es drauf anlegt. So.
Apropos flexen, wollen wir vielleicht unser Intro flexen?
Oh, es ist spät.
Unsere Hörer sind es gewohnt, dass man so nach 1-2 Stunden mal ein Intro hört. Von daher ist es gar nicht schlimm.
Ja, können wir.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und ich bin Leon.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Geil, wie viel haben wir schon auf der Uhr?
Oh, so eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas.
Das sind wir ja schnell heute. Aber das macht nichts. Ich glaube, damit gehen wir wirklich irgendwann in die Geschichte ein, als der Podcast, der das Intro am Ende spricht.
Der Einzige, der das irgendwann macht im Podcast. Der ist immer vergessen, mich jedes Mal.
Ja.
Das ist echt so geil.
Halb so. Ich dachte vorhin, als Tim eingeleitet hat, habe ich schon mir gedacht, so, wollen wir gar nicht das Intro machen? Und dann hat er schon direkt so eine Frage gestellt und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann
machen wir hier. Ja, weil wir es jetzt immer so gemacht haben, wir haben einfach losgequatscht und haben dann tatsächlich das Intro meistens so ein bisschen später oder mit Versatz gemacht oder eben losgequatscht, Intro vergessen und dann einfach vorne dran.
Und es ist jetzt ja so, jetzt ist es unser Markenzeichen, dass das Intro irgendwie später kommt.
Genau.
Und deswegen sind wir jetzt auch ganz entspannt. Und wenn es an irgendeinem von uns beiden einfällt, dann ey, hier, Intro, komm, mach mal, oder?
Genau. Ja. Wir machen unsere Schwäche zur Stärke. Es geht nur ums Mindset.
Vision Re-Engineering.
Oha. Sehr schön. Du hast aber gerade, Leon, darüber gesprochen, dass die Jungen sich mehr Mühe geben müssen. Und auch, dass das sich lohnt, über den Tellerrand zu schauen in andere Länder, wenn es um Whisky geht. Meinst du aber, dass das den Otto-Normalverbraucher interessiert? Oder denkst du, dass das eher für diejenigen, die schon 1, 2, 3 Jahre dabei sind, relevant ist?
Naja, am Ende des Tages der die Möglichkeit hat. Ne? Also ich glaube, letztere sind halt diejenigen, die sich informieren und die sich umgucken und die dementsprechend auch merken, hey, guck mal, es gibt da auch eine Brennerei in Namibia, die Whisky mit Elefantendung herstellen. Interessant, werde ich mal probieren. Aber Joe Public geht halt vielleicht nicht in den Supermarkt. Und also der On Jabba zum Beispiel, den ich mal probiert hatte, wildes Zeug, finde ich interessant. Aber also ich glaube, es ist immer eine Frage von erstens Preis-Leistung und zweitens so Accessibility. Also wie komme ich da ran? Ja. Weiß ich davon überhaupt? Hat es eine Reichweite? Hat's eine Bühne? Weil die meisten Brennereien dieser Art haben keine Bühne. Das ist ja genau das, was ich meine. Warengame, also der Armorik Single Malt, den ich jetzt hier im Tasting hatte, das ist ja zum Beispiel eine Brennerei, die hat halt in Deutschland kein großes Marketing. Die hat keine großen Auftritte im Sinne von, wo kommt das schon vor? Also das ist halt, ne, so, ich sehe die bei Alba Import und am Stand jedes Mal, wenn ich auf einer Messe bin, aber das war's halt auch. Und die sind halt nicht irgendwie wie Jura auf einer Plakatwand an einer Bushaltestelle, sondern da musst du ja erstmal von wissen.
Ja, aber dein Joe Public, der wohnt vielleicht im Sauerland, ne? Und dann weiß der, kennt er aus der Lokalpresse, die Thousand Mountains Distillerie, also die im irgendwo da, ich weiß, ich habe den Ort vergessen, die da irgendwo ihren McRaven Whisky macht. Und die in ihrem, wenn du dann da hingehst und machst ein Tasting, weil das macht man halt in einer größeren Gruppe oder so am Wochenende, einfach saufen, fährt man da hin. Ne? Und dann stellt man fest, oh, die haben ja einen Shop quasi. Und da steht dann schon zum Beispiel Onjaba, oder wie das heißt es, Onjaba? Onjaba, ne?
Genau,
ja. Haben die in ihrem Shop-Portfolio, kannst du da sogar online kaufen, ne, haben die irgendwie 2, 3 Abfüllungen da stehen, neben ihren eigenen Whiskys und neben noch ein paar anderen Sachen. Und darüber kann dann vielleicht auch Joe Public, der eigentlich nur wegen einer, was weiß ich, hier 100 Euro Busfahrt mit Tasting irgendwie aus dem Umland da irgendwie angereist ist mit irgendeinem Kegelclub, der hat dann vielleicht auch mal einen Onjaba da nachher im Schrank stehen und dann freut sich der Enkel, der dann zur Oma kommt und sagt, oh, du hast aber hier Whisky, oh, lecker, komm, ich probiere mal. Ne? Also so stelle ich mir das vor, so können sich solche kleinen Marken auch dann wiederum oder solche kleinen Brands auch verbreiten. Ne?
Voll, auf jeden Fall. Das ist ja auch die schönste Story. Ne? Das ist ja genau das, was wir auch hatten. Die Whiskys, die man selber persönliche, wo man persönliche Geschichten zu erzählen kann, sind die, die einem am längsten im Gedächtnis bleiben und die einem auch im Herzen liegen. Als irgendwie Glen Random, den ich im Supermarkt gekauft habe und ob ich dann vielleicht 10 Euro weniger dafür gezahlt habe, aber den habe ich halt dann an einem Abend, an einem kalten Winterabend mit Kollegen abends mal leer gemacht und dann ist das Ding halt durch. Ne? Aber der schöne
auch
Abend
schön,
ist dann die Erinnerung.
Aber...
genau, der schöne Abend ist die Erinnerung, aber ich habe keine Verbindung zur Marke in dem Augenblick, außer halt die Erinnerung an diesen einen Moment sozusagen, was ja auch nice ist. So.
Ja, das stimmt. Ich habe das auch mitbekommen, dass viele, keine Ahnung, wenn sie im Urlaub waren, wirklich dann genau das, ich trinke immer meinen Oben. So, oder ich trinke immer den Talisker. So, das sind die Sprüche tatsächlich, die dann bei denjenigen, die sich, weiß ich, einmal im Jahr eine Flasche Whisky kaufen, dann, was dann hängen bleibt im Endeffekt, ne? Persönliche Erfahrung damit. Stimmt schon. Besser, ist natürlich besser als jedes Marketing.
Am Ende ja. Das ist auch der Grund, warum ich immer nie verstanden habe, warum viele Brennereien sich vergleichsweise wenig Mühe geben, ihre Tourguides entsprechend zu coachen oder auch zu bezahlen oder auch entsprechend also das zu halten. Also ich habe so viele Brennereien, ich habe ja selber in der Brennerei gearbeitet und da auch mit sehr vielen Leuten. Das ist ja eine super familiäre Industrie. Wenn du in Schottland in der Brennerei arbeitest, dann hast du sofort 10 andere Brennereien, wo du quasi den Cousin und die Schwester und sonst irgendwie jemanden kennst. Und ich habe ja mit vielen darüber gesprochen und viele, viele Brennereien machen es halt wirklich so, dass sie eigentlich nur Seasonal Tourguides haben und ein, zwei Senior Tourguides, also die das ganze Jahr dort angestellt sind. Und der Rest sind eigentlich wechselnde Mitarbeiter. Und natürlich werden die nicht immer alle zwingend super, super gut eingearbeitet, weil wenn die halt nur da, keine Ahnung, ein paar Monate sind, oder auch die Bezahlung ist auch eher dünn, so dass man dann, ne, das ist wie bei uns so ein guter Kellnerjob, sage ich mal. Also das ist schon, ich habe manchmal das Gefühl, dass das schon von manchen Brennereien und manchen Marken nicht wirklich gesehen wird, wie wichtig das ist. Weil manchmal ist der Tour, also in den meisten Fällen ist der Tourguide der einzige Kontakt, den der Kunde zur Marke hat, in dem Augenblick, wo er die Brennerei besucht. Ne? Und wenn der halt irgendwie einen schlechten Tag hat und das passiert halt jedem mal, aber wenn der halt chronisch einen schlechten Tag hat, weil vielleicht das Backoffice da irgendwie nicht nett ist, dann haben halt viele Menschen da keinen schönen Tag oder eben auch einen schönen Tag, so wie jetzt ich bei Diensten mit meiner Freundin, die war total hooked und begeistert, weil wir halt mal wieder zwei Mitarbeiter von Diensten hatten, hier beste Leute einfach, Sally und den von Dude, weiß ich den Namen leider nicht mehr, aber das waren einfach zwei wundervolle, herrliche Menschen, die einfach da ihr Leben gefeiert haben und du gehst aus der Brennerei raus und bist halt einfach in Love und denkst dir auch Diensten. Wieder mal ein schöner Besuch. Also das ist eben, das geht halt in beide Richtungen, aber deswegen bin ich immer sehr dafür, behandelt eure Menschen gut, behandelt alle Mitarbeiter gut und macht das kommt der Marke zugute am Schluss.
Ja. Bei manchen haben wir wirklich das Gefühl, dass so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, aber wenn wir jetzt auch wieder zurück zu den neuen Brennereien, es wird ja keine Brennerei mehr ohne Besucherzentrum irgendwie geplant. Man hat überall die Möglichkeit und ich glaube, der Fokus auch bei den bekannten Marken geht schon inzwischen wirklich auch da drauf, dass man so eine Visitor Experience irgendwie schafft, um auch einfach da die Kunden zu interessieren und zu binden. Meinst du nicht? Du schüttelst gerade mit dem Kopf. Ihr seht das ja nicht. Leon schüttelt mit dem Kopf.
Ja und nein. Also es kommt eben darauf an, was ist dein Konzept. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch Brennereien, wie zum Beispiel in Sterni oder aber Ergi, hat man ja nicht zu Recht, haben die meisten wahrscheinlich zu Recht nichts von gehört bisher, weil das Brennereien sind, die erstmal sich auf den Blendmarkt konzentrieren.
Ja.
Die wollen vorwiegend erstmal Whisky für die Blends produzieren, die wollen das verkaufen, die wollen großen Umsatz machen, also Umsatz im Sinne von viel Produktion und das dann eben umsetzen in Blends. Und wenn das dann gut läuft, dann können die sich natürlich irgendwann auch überlegen, naja, lassen wir noch ein Visitor Center mit dazu bauen. Also gibt's auch, ich bin voll bei dir, der Default-Modus, der klassische Standard-Modus von einer neuen Brennerei in Schottland ist auf jeden Fall wie jetzt irgendwie Borders oder Lindors oder Clydeside. Ich baue eine Brennerei und ich baue direkt gleich auch ein Visitor Center dazu. Ich finde, das macht auch total Sinn. Aber es gibt eben auch noch die Brennereien, die eher sagen, hey, lass mal einfach eine Marke machen. Also Glasgow zum Beispiel ist ja auch eine Single-Malt-Marke in Glasgow, überraschenderweise. Die haben kein Visitor Center. Ne? Also die, oder zumindest hatten sie bisher nie eins. Es kann sein, dass sie jetzt mittlerweile eins haben, aber die haben immer gesagt, nö, lass mal Whisky machen, weil wir machen das in irgendeiner Garage, in irgendeinem Hinterhof und das sieht dann auch nicht so schön aus.
Ja.
Also es gibt schon auch noch die Marken, die sich sozusagen eher auf den Whisky fokussieren oder auch Daft Mill zum Beispiel, ne? Kann man ja auch nicht wirklich besuchen. Gibt's beides. Aber ich glaube schon auch, dass, also, wie gesagt, ne, ich als Reisehäschen, ich freue mich natürlich immer, wenn es ein offizielles Visitor Center gibt. Ja. Wenn ich da reinmarschieren kann und sagen kann, Leute, ich bin da, ich hätte gerne eine Tour gemacht. Und wenn man dann nicht vorher irgendwie anrufen muss oder eine E-Mail schicken und darf ich vielleicht mal vorbeikommen und ein paar Fotos schießen, so, ist ja auch alles fein, ne? Aber da hat jeder halt einen anderen Vorstellung, einen anderen Fokus.
Auf jeden Fall. Und ich erinnere mich jetzt gerade an die an den Kanal von André Haberecht, der ja viel von der Edredauer Distillerie eben plaudert, wo er halt angestellt ist bei Signatory, und der sagt, wir finden einfach die Leute nicht. Also wir haben es mit Corona zugemacht, unser Visitor Center, und wir werden es auch nicht wieder aufmachen. Nächstes Jahr auf keinen Fall, weil wir brauchen irgendwie 10, 12 Leute, ne? Und wir finden die nicht. Und wir haben jetzt, er hat gesagt, was hat er gesagt? Ein Jahr oder anderthalb Jahre haben die einen Lagerarbeiter gesucht. Und er meinte, es ist quasi chancenlos, Leute aus dem Ausland zu bekommen, weil die Hürden für Arbeiten in Schottland, also in außerhalb von der EU jetzt, so hoch sind für EU-Bürger. Da musst du irgendwie 12 Monate deine Krankenkassenversicherung schon bezahlt haben und so. Du musst riesig in Vorleistung kohlemäßig treten. Weiß gar nicht, ob das mit dem Job da funktioniert, macht keiner. Ne? Er hat es gemacht, weil er halt auch irgendwie ein Verrückter ist und auch Signatory vorher kannte, viel in Schottland war und so, ne? Aber ja. so diese Seasonal-Leute, die du dann vielleicht für mal ein halbes Jahr irgendwie hast, das funktioniert halt alles nicht mehr. Ne? Und da sind die halt an so einem Moment, wo die sagen, wir müssten jetzt eigentlich so reinhauen, also so in so ein Risiko, in so ein Invest gehen, dass wir sagen, ey komm, geht auch so. Ne? Und klar, wenn man es von Scratch plant, gleich alles so irgendwie organisiert, das baut, ne, dann hast du natürlich auch die Notwendigkeit, Leute einzustellen, dann musst du vielleicht auch ein bisschen mehr zahlen, ne, als wenn du es jetzt gar nicht hast und du nur drüber nachdenkst, vielleicht können wir es ja machen, was wollen wir denn ausgeben für so einen Tourguide, ne? Wenn du es machen musst, weil es in deinem Businessplan drin ist, weil du das Ding gerade frisch gebaut hast, weil das befeuert werden muss mit Gästen, damit sich die Kosten für den Bau auch irgendwie wieder reinholen, dann sieht das vielleicht anders aus. Aber es ist auf jeden Fall ein tricky Thema, glaube ich. Aber es ist, wenn du nicht eine Marke bist wie Edredauer, die da auch so gut von leben kann, wenn die einfach kein Visitor Center haben, weil die sind super gesetzt im Markt, die Leute lieben das Zeug, das ist halt sehr eigenwillig. Hat einen sehr guten Ruf, dann geht's vielleicht auch ohne, aber wenn du jetzt neu bist, an den Markt kommst, ist schon geil, wenn du auch eine geile Location hast, hier das neue Dornoch, die neue Dornoch-Distillerie oder hier, wie heißt es hier, das Ding hier auf nicht Isle of Razi, ne, das ist so einen stylischen Laden, da willst du natürlich auch, dass die Leute hinkommen und das sehen. Sonst hättest du gar nicht so hübsch machen müssen, ne?
Aber weißt du, was das Problem ist? Du kannst nicht wie in Deutschland oder in vielen anderen Städten auf Studenten oder eine große überhaupt Bevölkerung zugreifen. Da ist ja oftmals nicht viel rundrum, und die Leute, die da wohnen, die arbeiten halt auch in anderen Gewerken wichtiger Infrastruktur, die vielleicht am Leben gehalten wird. Und dann fällt halt einfach mal so ein Visitor Center für die Whiskybrennerei hinten runter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Adner Mörken oder so, wo du einfach mal eine Stunde ins Nichts fährst, gefühlt, bevor du überhaupt bei der Brennerei bist, da ist halt nichts rundrum. Und da soll dann jemand das Visitor Center schmeißen und du brauchst vielleicht, keine Ahnung, 5 Leute. Das funktioniert doch nicht.
Ich war in Irland und da waren wir auch bei Bushmills, ne? Und da ist der Giant Causeway, da sind sowieso Millionen von Touristen direkt vor der Haustür. Und die haben dann irgendwie 3, 4 Stationen und eine ist halt auch die Bushmills-Distillerie. Und da Tastings hast du da 11, 11.15 Uhr, 11.30 Uhr, 11.45 Uhr, 12 Uhr. Und da startet dann immer so eine Runde von irgendwie 8 bis 12 Leuten mit einem Tourguide, aber den ganzen Tag durch. Ne? Und das sind alles Angestellte dort. Ne? Die Dame, die uns da geleitet hat, die arbeitet da 20 Jahre bei Bushmills. Ne? Und das ist halt so large, ne? Das ist alles so professionell und tralala. Aber es funktioniert natürlich nur, weil über diesen Giant Causeway, also diese zerklüftete Küstenregion, weil da halt nochmal 10-mal mehr Menschen abgekippt werden jeden Tag, die dann einfach nur diese ganzen Wege langlaufen, da ins Museum gehen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und das ist natürlich krass. Da hast du halt eine ganz andere Besuchermöglichkeit und dann findest du natürlich auch die Leute, die dort in der Gastronomie arbeiten und so weiter. Ne? Also die haben ganz andere Voraussetzungen als, wie du jetzt sagtest, irgendwo am Arsch der Heide, wo auch dann in der Distillerie nur noch 28 Schafe sind, ne?
Ja.
Oder Ziegen oder so. Ich weiß nicht, was da rumläuft.
Ich frage mich auch wirklich, wie das manche Brennereien machen, weil gerade, es ist ja wirklich so, in Schottland hat sich ja gefühlt die Zahl der Brennereien in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Also nicht wirklich, aber fast gefühlt so. Und ich meine, die Mitarbeiter müssen ja alle irgendwo herkommen. Also du brauchst die Mashman, du brauchst Distiller, du brauchst Leute im Office, du brauchst Leute für als Tourguides und so weiter. Also das sind ja alles Jobs, die du ja erstmal auch ein Stück weit irgendwie lernen musst.
Ja.
Und wenn das so viele Brennereien brauchen, dann frage ich mich natürlich irgendwann auch, wo sollen die herkommen? Also klar, ne, sind ja, deswegen sind ja viele Tourguides auch Studenten oder Rentner. Also deswegen hast du ja oft einfach vergleichsweise junge oder vergleichsweise alte Tourguides, ja, weil die sich einfach was dazu verdienen nebenher. Weil von dem normalen Gehalt kannst du in der Regel halt nicht leben. Und ja, also ich ziehe da immer noch meinen Hut, jedes Mal, wenn ich in Schottland bin, vor der vergleichsweise hohen Qualität slash der großen Leidenschaft und diesem Riesenherz der Schotten, wenn du da immer wieder mit netten Leuten ins Gespräch kommst. Also für mich ist es auch nicht so wichtig, ob jetzt ein Tourguide irgendwie da ganz genau weiß, wie viele Stunden die Fermentationszeit ist. Wenn der sympathisch ist und mir noch einen Schwank erzählt aus vom Nachbardorf, ist das für mich auch fein. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn Leute dann hingehen und sagen, ja, das war jetzt irgendwie nicht so geil, der hat nicht so wirklich viel oder die hat nicht so viel gewusst, konnte keine Fragen beantworten und so weiter. Kann ich verstehen, aber mein Gott, ich meine, am Ende des Tages ist man dann da und will sich das angucken. Und wenn du unbedingt die wissen willst, ob es eine Full-Lauter oder eine Semi-Lauter Mesh-Tan ist, dann kannst du auch ins Malt Whisky Yearbook reingucken. So, ja, aber...
Aber das sehe ich genauso. Und wieder zurück zu Bushmills. Wir waren, das ist eine aktive Brennerei, ne? Wir waren da bei 45 Grad gefühlt, hat gerochen da drin, du bist da durchgelaufen, das war working alles, ne? Und das ist natürlich auch cool. Ne? Das war zwar alles sehr touristisch, aber das war working, ne? Du hast mal echt gerochen, wie riecht das da, wie Hitze ist da, wie laufen da die Leute rum, die waren da alle am Arbeiten. Du hast die Leute gesehen, wie die da etikettieren und sowas, ne? Von Hand, wie da die Flaschen da durchlaufen und die da so wirklich Knalljobs gemacht haben, ne? So sitzend auf so einem Stuhl, wie die Pullen da durchs Band gefahren sind und so, und die da diese Sonderabfüllung, die werden da irgendwie händisch beklebt. Und dann, und das andere, was ich auch witzig fand, du kriegst so ein paar Anekdoten mit, wie du gerade sagtest. In dem Beispiel, also Bushmills wurde ja von den Mexikanern gekauft, José Cuervo Tequila, ne? Und ist der größte Tequila in Mexiko, die ist ein Familienunternehmen, riesig groß, machen Trilliarden Umsatz. Und die haben halt Bushmills gekauft und da hat die gesagt, da hatten wir hier hatten wir irgendein Jubiläum und da sind die eine Woche zum Feiern mit 60 oder 70 Leuten gekommen aus Mexiko. Und die ganze Brennerei, das war nur voll mit Mexikanern, die da nur gefeiert haben von morgens bis abends, eine Woche lang. Das kannten die gar nicht. Und dann haben die gesagt, hier war völliges Chaos und so, hat die so erzählt, wie lustig das war. Und das, weißt du, sowas ist dann ja auch irgendwie nice, ne? Wenn du halt sozusagen dann sagst, ja, Besitzerwechsel, hat sich ein bisschen was geändert, die wollen größer, die wollen mehr machen, sind aber auch irgendwie lustige Kerlchen, ne? Hier war eine Woche, war hier irgendwie Halligalli und Chaos und da fragst du dich, wie ist das in Mexiko und so, ne? Also von daher auch nicht so ganz strikt am Programm wahrscheinlich des Tourguides, wo drin steht, hier rede mal bitte da über die Fässer, rede mal bitte da über, weißt du, so.
Aber eine Party mit einem Haufen Mexikaner und Iren in Kombination stelle ich mir auch echt hart vor.
Das stimmt.
Ich glaube, das könnte lustig sein, auf jeden Fall. Das stimmt. Die Iren sind ja auch nicht ganz unbekannt dafür, so Party machen zu können.
Ja.
Anfang 20 habe ich ja auch in Irland gelebt, für ein Dreivierteljahr ungefähr. Das war auch eher feuchtfröhlich, sage ich mal.
Ja, die wissen auf jeden Fall, wie es läuft.
Also du meinst deine Anfang 20, nicht die Anfang 20, die wir
jetzt... Ja, nee, ich mit Anfang 20, also schon eine ganze Weile her.
Wo war das bei Bushmills? Das war doch dieses Tauschgeschäft, oder? Bushmills war früher Diageo.
Mhm.
Und wurde dann getauscht gegen irgendeine, keine Ahnung, Don José, hast du nicht gesehen?
Ja, Don Julio.
Don Julio.
Also José Cuervo hat seine, in Anführungsstrichen, Premium-Marke, die eigentlich keine Premium-Marke ist, aber egal. Ich glaube, Diageo glaubte das, aber wegen dem Preispunkt und dem Marktanteil hat man Don Julio abgegeben an Diageo. Und hat dafür Bushmills gekriegt. Und dann haben hat Diageo festgestellt, ups, wir haben jetzt keine Iren mehr. Doof, jetzt müssen wir Row & Co. oder wie das heißt, gründen. Ne?
Ja.
Weil sie festgestellt haben, sie haben auf einmal keine Iren mehr, als die Iren wieder hochgekommen sind mit ihrem Whisky. Naja,
ja.
Irgendwie, absolut. Das ist so, die großen Konzerne, die hängen immer so ein bisschen, so immer 5 Jahre zurück, weil ich glaube, da werden die Entscheidungen von irgendwelchen komischen Financern getroffen und nicht von Leuten, die Ahnung haben. Deswegen treffen die tendenziell die falschen Entscheidungen. Das ist ja genauso, wie die Waterford Distillery in einer alten Brauerei gebaut wurde, in der hier Guinness gemacht wurde.
Ne? Ja.
Und die haben die genau zum falschen Zeitpunkt also stillgelegt und verkauft, weil ab dem Moment des Verkaufs an Waterford sind die Guinness-Umsätze wieder hochgegangen und die mussten neue Brauereien wieder bauen. Ne? Also die haben Brauereien verkauft, weil die gesagt haben, ja, Biermarkt, alles schlecht, die Leute wollen nur noch alkoholfrei trinken. Und deswegen konnte Waterford diese alte Brauerei kaufen. Und dann haben die gesagt, oh Scheiße, jetzt müssen wir doch wieder selber was bauen. So. Ich meine, man kann das dann verkaufen jetzt, wir machen das jetzt alles moderner und ist effizienter und besser und so, ne?
Ja.
Aber das ist eine alte Brauerei, wo Waterford drin sitzt. Ich war ja vor Ort.
Leon, spielt für dich irischer Whisky eine Rolle?
Ich habe nach wie vor, also das ist ja so ein gefühlt so eine Hassliebe bei mir irgendwie ein bisschen, weil ich wie gesagt Anfang 20 in Irland gelebt habe. Das war so ein gemischt gutes Erlebnis. Also mit Dublin bin ich nach wie vor nicht fein. Ich finde die Stadt irgendwie so medium sympathisch. Galway hingegen fand ich sehr, sehr toll. Da habe ich, wäre ich auch geblieben, wäre ich nicht dann zum Studieren zurückgekommen. War ich auf so einer Party, gerade Leute am Geigen spielen und wir alle am Party machen. Meine Mutter ruft mich an, ja, du hast einen Studienplatz in Bamberg bekommen. Und ich dachte mir so, na, scheiße, jetzt gerade, wo es gut geworden ist. Also das war so Irland für mich. Und dann habe ich natürlich, dann kam lange, lange Zeit gar nichts, also was jetzt so Whisky-mäßig angeht. Und dann bin ich 2014 nach Schottland gegangen und habe da sofort mein Herz verloren. Und da seitdem ist ja für mich, habe ich ja 150% meines Lebens auf Whisky umgestellt quasi. Und ja, also deswegen bin ich halt total klar auf Seiten der schottischen Whisky-Szene sozusagen, was so das Herz angeht. Und dazu kommt ein bisschen, dass ich einfach immer so ein bisschen das Problem hatte mit Irish Whiskys, dass diese Transparenz für mich einfach sehr, sehr mangelhaft ist und war, was ja einfach auch einfach daran liegt, dass die Iren halt lange Zeit nur zwei, drei Brennereien hatten und alles, was in Irland als Marke irgendwo produziert worden ist, kam halt von Cooley, kam von Middleton oder halt von Bushmills und
Genau.
ich glaube North, was ich verwechsel die beiden immer, ist es North British oder North irgendwas
Great
anderes?
Northern. Northern, ja.
Great Northern,
Great
Dankeschön.
Northern.
Die beiden verwechsel ich nämlich immer. Aber das sind ja quasi diese Zugpferde, dann kam noch West Cork irgendwann dazu. Und dann gab es so viele Brennereien, die dann auf einmal irgendwie einen 13 Jahre alten Whisky auf den Markt geschmissen haben, obwohl ihre Brennerei gestern gegründet worden ist. Und dann, also das sind so Sachen, da habe ich ein Problem mit. Allerdings muss ich auch sagen, ich merke jetzt gerade auch wieder, dass mir das auf die Füße fällt, weil ich gerade komplett den Anschluss verpasst habe zu den irischen Whiskys. Also gerade habe ich gefühlt jeden zweiten Tag irgendeine Marke, irgendeine Brennerei auf dem Bildschirm, wo ich mir denke, das ist eine Brennerei, das ist eine Marke, die haben schon fertigen Whisky, alles klar, okay, wow. Und also in Irland ohne Frage passiert wahnsinnig viel. Das ist einer der spannendsten Whisky-Sparten der Welt aktuell, weil einfach dieses Land eine der ältesten Whisky-Historien der Welt hat und aber einfach leider tragischerweise vergleichsweise so wenig, also recently, also so in der kürzeren Vergangenheit, sehr wenig Whisky halt wirklich etabliert war. Und das ist natürlich sehr traurig einerseits, aber andererseits natürlich auch eine Riesenchance, weil die Iren fangen halt quasi nicht von Null an, aber die fangen so von 1,5 an. Im Gegensatz zu den Schotten, die jetzt vielleicht ein bisschen in ihren, so ein bisschen festhängen in ihren traditionellen Methoden mit der Scotch Whisky Association. Die Iren sind halt ein bisschen flexibler, ein bisschen freier und vielleicht flexen die jetzt dann demnächst, weil sie einfach sagen, hey Leute, wir sind jetzt quasi beides. Wir sind traditionell und neu. Und also, ne, kann ja auch eine Chance sein, wenn man sagt, wir sind eine der ältesten Whisky-Nationen der Welt, aber wir haben auch Innovation gleichzeitig mit im Programm. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein. Also wenn ich mir Piers Lyons anschaue, die eine Brennerei, die ist in der Kirche, die brennt auf einer Hybrid-Still. Da blutet mein Single Malt Herz, wo ich ja überzeugt bin von Pot Stills sozusagen. Aber der Whisky ist schon spannend und der Whisky ist lecker. Also why not? Dann mal los, Irland. Also ich bin sehr neugierig, mich immer wieder da überzeugen zu lassen von neuen Produkten. Und wir haben ja wo ich bei euch zu Hause war, haben wir diesen Poutine getrunken von mich. Nee, wie hießen
Mikkel.
die? Ja,
Mikkel
das war ja
aus
mich.
Galway. Aus
Das war
Galway kommen
mega.
die.
Das war mega Zeug. Also ich bin mir absolut sicher, dass in den nächsten Jahren aus Irland richtig, richtig viel guter Scheiß kommen wird. Auch jetzt schon kommt, aber da wird noch richtig viel passieren, glaube ich.
Ja, es sind auch ohne Ende Brennereien, Destillerien, also das kriegt man gar nicht mehr zusammen.
Genau. Ja.
Das kannst du quasi in jedes Nest fahren und dann hast du eine Destillerie da vor Ort. Und ob die alle durchhalten, wird man sehen, aber das passiert auf jeden Fall sehr viel dort. Und ich finde das auch cool und denke mir immer irgendwie machen, ne? Ob man das nun immer alles trinken will, probieren will, kann überhaupt, das ist die andere Frage. Aber Zeit gibt da Rat, ne? Wie du sagtest, ne? Aus Cashflow-Gründen bringen die dann halt auch mal einen 13-Jährigen raus, der dann in Wahrheit von Cooley kommt. Ja, das ist dann halt so, die älteren Fässer oder meinetwegen von Great Northern, den 6- oder 7-Jährigen, damit die irgendein Produkt haben, werden die produzieren, damit die irgendwie ein bisschen Geld in die Kasse kriegen. Wichtig ist, finde ich, nur, dass die dann den Absprung schaffen, ne? Also, dass die dann das auch klar machen, dass nicht sozusagen das gleiche Etikett mit dem gleichen Brand auf einmal von 13 auf 3 geht, ne? Das wäre für mich jetzt wichtig, dass man sagt, hier, das war unsere Startline, das Produkt hieß so. Das ist jetzt aber unser eigener Whisky. Da haben wir jetzt die erste Abfüllung mit 5 Jahren oder mit 3 Jahren oder mit 4 Jahren oder was auch immer. Und so, also präsent machen, dieses Storyboard, ne? Spätestens wenn es eigene Produkte hast, spätestens dann sollte man es präsent machen, finde ich.
Das ist halt, ich glaube, das ist halt genau der Knackpunkt. Also auch da wieder, verstehe mich nicht falsch, ich habe überhaupt nichts gegen das gesourcete Whisky. Die Amerikaner arbeiten damit seit vielen Jahrzehnten gut und erfolgreich. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn eine Brennerei sich Whisky holt, solange sie noch keinen eigenen haben oder aber aus anderen Gründen einfach noch substituieren muss. Aber ich möchte halt zumindest als Kunde dann wissen, dass das nicht deren Whisky ist. Also nur mal als Beispiel, Better Crow, winzig kleine Gin-Brennerei in den nördlichen Highlands an der Westküste, traumhafte Location, die machen auch Whisky, aber die sourcen den Whisky halt von einer West Highland-Brennerei, einer Unbekannten, vermutlich Loch Lomond. Und es ist halt einfach hervorragender Whisky. Aber die sagen halt ganz klar, hey, das ist nicht unser Whisky, wir haben den nicht hergestellt. Und es geht mir einfach darum, dass das einfach ein Stück weit in der Kommunikation dann auch klar sein muss dem Kunden. Weil für mich ist es ein bisschen Augenwischerei, wenn ich sage, ich habe eine Brennerei, Glenleon hat jetzt Single Malt und dann steht da Glenleon vorne drauf, aber der Whisky kommt halt von Glenollie und von Glen Tim. Und dann denke ich mir so, naja, dann schreib halt nicht den Namen deiner Brennerei drauf, sondern gib ihm vielleicht einen Kunstnamen. Und ich glaube, also es machen ja viele schottische Brennereien auch so, ne?
Wie hieß denn das bei Rasi? Time to Wait oder sowas? Oder wie hieß das?
Genau.
While we wait.
While we wait. Also, die haben das ja genauso gemacht.
Genau. Fand ich einen super Pitch. Da war so eine Uhr noch drauf, irgendwie auf dem Etikett, ne? Und dann stand da eben drunter, genau, wir warten auf unseren eigenen Whisky und so. Damit ihr eine Idee habt, wo wir hinwollen, haben wir jetzt was gemacht, was so in die Kerbe reinhaut. Ist aber ein anderer Whisky, ist nicht unser Produkt, aber war auch mit Weinfässern und so, und ein bisschen leicht rauchig und so, die wollten ja schon so zeigen, dass so in die Richtung soll es gehen, ist aber noch nicht unser Stuff. So.
Also ja, da, ne, genau so würde ich sagen, so alles richtig gemacht. Für mich als Kunde bin ich da voll dabei, habe ich gar kein Problem mit, finde ich super. Und dann kann ich auch entspannt sagen, bam, und jetzt ist unser neuer Scheiß da, schöne Flasche, hier ist der Whisky aus unserer Brennerei, here we go. Also, ne, das ist, aber da ist auch der kleine Nerd in mir, der da irgendwie ein bisschen zu streng ist vielleicht.
Nee, ich kann das voll nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel die Powerscourt-Destillerie.
Ja.
Das finde ich nicht gut. Die haben halt, der Whisky heißt Fir Cullen. Die Destillerie heißt Powerscourt, der Whisky Fir Cullen. Und die machen jetzt quasi einfach so einen Übergang. Also, wir haben alle gedacht, Fir Cullen steht sozusagen für die zugekauften Whiskys.
Mhm,
jetzt fangen die aber an, Fir Cullen Falls. Jetzt kommen so Sachen raus, wo sozusagen schon, da steht dann kein Alter mehr drauf und dann ist dann zu dem 14-Jährigen anderer dazugemischt. Steht nur Irish Whisky auf der Flasche und dann ist sozusagen dein eigener Juice, unser eigener Juice ist auch mit drin und so und da hinten auf dem Text und so und die versuchen einen fließenden Übergang hinzukriegen und versuchen vergessen zu machen, dass sie zugekauft haben. Und ja, das finde ich ein bisschen schade, ja, so, ne? Und dann bringen die nochmal einen Single Grain raus, wo du genau weißt, den haben die nie produziert mit 15 Jahren. Der kommt jetzt nochmal raus irgendwie oder mit 10 Jahren oder sowas, ne? Wo ich mir denke, das ist also, finde ich uncool. Dann hätte man besser sagen können, hey, wir nennen Fir Cullen als Brand für das, was wir übergangsweitig machen. Und wir nennen das dann Power Squad, weil so heißt die Distillerie. So nennen wir dann unser Whisky, wenn wir selber brennen, ne? Aber haben sie nicht gemacht. Aber
gut. Ja. Und wie gesagt, ne, das ist einfach, sage ich mal, für mich Kritik in Sachen Kundentransparenz und Kommunikation, auch wieder Marketing-Kritik sozusagen in dem Fall eher. Es geht gar nicht um die Kritik der intrinsischen Qualität des Whiskys, weil Kool-Aid ist eine Mega-Brennerei, die haben hervorragenden Whisky. Ich bin seit vielen Jahren Fan von dem Connemara, von dem Pyle Connell, das sind beides Kool-Aid-Whiskys und die sind super. Also es geht gar nicht darum, das zu kritisieren, dass der Whisky deswegen schlecht ist, sondern es geht einfach nur darum, wie werde ich als Kunde behandelt? Werde ich als auf Augenhöhe behandelt und als jemand, der irgendwie einschätzen kann, was er kauft und was er mag, oder werde ich einfach quasi, fühle ich mich ein bisschen veräppelt, wenn ich halt einen 13 Jahre alten Glendalo vorgesetzt kriege, der halt
kommt,
die 2 Jahre alt ist.
Du weißt es ja heute noch nicht. Also wenn du jetzt No Age Fir Cullen kaufst, da kann alter Stoff drin sein und neuer, ne? Das weißt du halt nicht. Das kann ja auch gemischt sein und sonst was. Da steht ja nur Irish Whisky drauf. Da steht ja vielleicht nicht mal Single Malt drauf, dann weiß es gar nicht. Dann kann es wirklich auch Cooley und ein neues ein eigener Brand sein und so, ne? Das finde ich ein bisschen, ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade.
Leon, du hast gerade gesagt, Glendalough, der 13-Jährige aus dem Mizunara-Cask, der war auf jeden Fall gesourced, das war unfassbar lecker, das Zeug. Und dann haben die einen 7-Jährigen aus eigener Produktion. Ganz schlimm.
Ja, das ist aber, also ich bin ja eigentlich wirklich ein Ich habe auch deswegen kurz gezögert, ob ich den Namen jetzt sage oder nicht. Ich habe aber das schon öfter genannt, deswegen, ich bin nicht so ein großer Fan, irgendwie auf Marken rumzuhaten oder irgendwie zu viel so Name-Dropping zu machen und irgendwie rumzujammern. Da sind wir ja, sind wir Deutschen ja eh, glaube ich, ganz gut drin.
Wir machen das auch gerne, Leon.
Ja, also, aber am Ende des Tages ist es halt einfach, ne, ich kommuniziere das halt so, wie ich es empfinde. Das ist ja auch eine Gefühlssache einfach. Ob der Whisky am Ende des Tages gut oder schlecht ist, ob man ihn kaufen kann oder nicht, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, das muss eh jeder selber entscheiden. Da,
genau.
Wer sind wir da, uns ein Urteil zu bilden? So.
Also, was ich sage, ist natürlich für die Allgemeinheit bindend, aber was ihr sagt, das wäre ich auch vorsichtig. So,
ne? Genau.
Also, alles gut.
Wie immer.
Ja, alles gut. Wir haben noch einen zweiten Whisky im Glas. Ja, der Tim hat uns schon eingegossen. Bist du auch soweit mit dem zweiten?
Fragezeichen oder der Weil, also ich habe jetzt noch zwei stehen, einmal ein Glenfarclas und einmal ein Fragezeichen. Der Glenfarclas hat halt eine Fassstärke.
Genau, Glenfarclas ist der schwächere von beiden.
Wow, okay, dann also den Glenfarclas zuerst jetzt.
Ja.
Ich bin ja eigentlich neugieriger auf das Fragezeichen, weil, ja, aber gut. Dein Whisky, du hast hier quasi das ausgesucht. Dann kommt jetzt der Glenfarclas mit entspannten 57,4 Volumenprozent.
Das finde ich sehr schön. Ich habe heute auch einen Glenfarclas aus meinem Schrank rausgesucht, weil ich gedacht habe, ich muss mal wieder einen Glenfarclas aufmachen.
Ja, den glaube ich dir.
Boah, das ist eine geile Farbe. Hui.
Ja, ich fand, genau, den habe ich gut gehütet und den letzten Schluck hier noch zwischen uns dreien aufgeteilt. Das ist jetzt leer. Das war ein großes 10CL-Sample von einer Germany-Exclusive-Abfüllung eines Family-Casks. Ich glaube...
Wow.
Passnummer 2024. Eigentlich geil, wow, oder? Für den Jahreswechsel. Refill Hogshead 2004 Vintage und gebottelt 2018. Also gar nicht so alt.
Die Farbe ist auf jeden Fall schon mal mucho gusto. Die sieht schon mal sehr, sehr dunkel und elegant aus. Was natürlich bei Sherryfässern dann erstmal gar nichts heißt, aber Glenfarclas ist natürlich immer spannend.
Ja.
Glenfarclas ist ja auch ein kleines Überraschungsei. Ne? Das kann mal unterdurchschnittlich sein, bis hin zu Götterfunken quasi.
Ja, für mich geht das hier gerade voll in Richtung irgendwie Brandy, Armagnac, ganz komische Weise.
Ja, ja, voll.
Ne? Also das ist total verrückt gerade.
Ich finde, was ihr jetzt als Brandy und Armagnac betitelt, ist für mich dieser krawallige Glenfarclas Brand. Ne? Mhm. Also das ist deren Destillerie-Charakter. Ja. Das ist immer dieser, das schiebt so krass. Ich weiß nicht, ich glaube, die müssen, also wenn die junges Zeug machen, und damit meine ich nicht das jetzt hier, sondern so 7, 8, 9 Jahre, muss das vom Fass erschlagen sein, damit der irgendwie noch so gangbar ist. Ne? Und eigentlich brauchst du diese 15, 20 Jahre irgendwie schon, damit der ein bisschen entspannter wird. Ansonsten brauchst du halt immer krasse Fässer. Und deswegen sind ja auch diese Re-Refill-Sachen sind meistens irgendwie älter. Und wenn die jünger werden, dann hast du ein bisschen mehr Fassbunch drin. Aber ich finde, also super, schöne Nase, gefällt mir.
Liebe Glenfarclas einfach für diese Kompromisslosigkeit. Das ist, also die haben einfach auch dieses, ja, mir doch egal. Also, ne, die füllen auch einfach Sachen ab, wo du denkst so, boah, krass, okay, mutig. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass Glenfarclas da auch wirklich so ein bisschen, das ist so diese Last Scotsman Standing Attitüde, so ein bisschen der Highlander ist mir, also dieses einfach so, ja, wir machen halt einfach unser Ding, erzählt uns doch nichts. Also, es klingt natürlich jetzt alles ein bisschen klischeehaft, aber ich habe auch, ne, so von dem Brand, dieser wuchtige, dreckige Brand, du hast das Gefühl, wenn du da, ne, hier es gibt ja diese Story, dass die dieses Proof und dass das Proof daherkommt, dass die früher Schießpulver angezündet haben, um zu messen, wann der abbrennt. Und ich habe das Gefühl, du kannst, egal bei welchen Volumenprozenten, wenn du Glenfarclas anzündest, dann fackelt der die Bude ab. Das Zeug ist so scharf und so würzig und so Bums. Das ist egal, kannst du auch mit 40% hinlegen und das fackelt das Schiff ab, glaube ich.
Ja.
Das ist einfach schon toll. Da hast du auch direkt Bock reinzubeißen. Also.
Aber hier bei dem ist tatsächlich, mich überfordert die Nase gerade so auch so ein bisschen, weil kommt schon ein alkoholischer Stich raus, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also mit über 57 Volumenprozenten. La Holla die Waldfee. 57,4. Da geht einiges.
Aber ich finde ihn trotzdem vergleichsweise weich und cremig und so diese Pflaumen, Backpflaumen for days. Also es ist halt wirklich diese schöne Komplexität, die Glenfarclas einfach mitbringt und die ich auch immer diesen Whiskys zuschreibe, die eben diesen, ich nenne es immer dreckigen Brand haben. aber so mit Ecken und Kanten, also so, ich würde auch zum Beispiel so Brennereien wie Bald Blair oder Ben Nevis da auch mit reinzählen, also so Brennereien, die einfach einen Brand haben, den man wirklich reifen muss, weil das Zeug ansonsten echt kratzt, glaube ich. Also das ist halt geil. So.
Ja. Ich würde hier auch empfehlen, die Nase mal so an verschiedenen Stellen übers Glas zu halten, weil wenn man da so ein bisschen rumwandert, tut sich da auch was, ne? Also die hat, der hat auf jeden Fall auf der, also wenn du es falsch reinhältst, dann hast du wirklich voll den Stich. Auf anderen Seiten hast du mehr Süße und Früchte und so. Also es ist schon, der dampft nicht einheitlich aus dem Glas raus, ja. Auf jeden Fall.
Ich beiß mal rein. Wir sind ja hier im Podcast, wir wollen ja auch noch quasi
Attacke Aufi.
Attacke Aufi. Cheers.
Kommt
cheers.
Gut in die Weihnachtszeit oder erfreut euch der Weihnachtszeit. Und
ja. Ich habe in der Nase immer noch, auch hier, wie schon, ich weiß nicht, ob ich heute zu viel Orangen gerochen habe, aber auch hier habe ich wieder so ein bisschen diese Orangenöle, dieses trockene Orangige mit drin.
Also hier habe ich das auch und der ist so krass. Der zieht einem die
Alter,
das meine ich, positiv, der zieht einem die Schleimhaut aus dem Maul raus. Die schluckt man gleich mit runter, die komplette Innenhaut.
Also Tim, ich bin ja wirklich gespannt. Also wenn du jetzt da nicht irgendwie gerade mit einem Octomore auf Speed noch in den Blind Tasting ankommst, dann weiß ich ja nicht, was da noch danach noch funktionieren soll.
Wir hatten gerade einen Refill Cask.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ja, das ist schon Brett. Also er ist mir tatsächlich pur zu scharf. Ich werde
jetzt gerade mal zwei Tropfen reingemacht, auch noch am ersten Schluck. Ja. Nicht viel,
also ist einfach
zwei Tröpfchen habe ich mal reingemacht. Mal
gucken. Der hat so viel Wumms, da schmeckst du schon fast gar nichts mehr. Das ist einfach wie so beim Curry, wo du auf dem Chili beißt und du da denkst, ah, schön, dass ich noch was davon mitkriege.
Mhm. Ja, ich glaube, wenn man, also die Fassstärkentrinker, für die ist das was so, ne? Aber ich bin ja auch immer eher für die so 46 bis 50. Das ist für mich auch eigentlich schon ein bisschen too much. Ich brauche da auch eine kleine Verdünnung.
Ah, krass. Lecker. Also ist halt Glenfarclas einfach ein spannendes Ding, aber
verträgt Wasser.
Ja, ich hab eh das Gefühl, dass ich mich heute ein bisschen unbeliebt mache, aber dann kann ich jetzt mal direkt weitermachen mit dem Thema Fassstärken.
Geil. Magst du Fassstärken gar nicht oder sehr gerne?
Ich bin, es sind zwei Kommentare, die ich dazu habe, wo ich, wie gesagt, immer so vermeintlich ein bisschen gegen den Whisky-nerdigen Mainstream mich verhalte, aber vielleicht stimmt es auch gar nicht, vielleicht ist es einfach auch nur mein Gedanke.
Ich
bin
mit.
Kein großer Fan von Fassstärken. Bitte, Olli?
Hate mit, alles gut.
Also ich bin persönlich gar nicht so ein großer Fan von Fassstärken. Das hat aber auch mit dem Gedanken zu tun und den würde ich gerne mit euch teilen und ihr könnt es ja gerne mal kommentieren, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe das Gefühl, dass Fassstärken halt auch immer eine Möglichkeit sind, einen Whisky sozusagen künstlich zu verbessern im Sinne von, du hast halt einfach komprimiertere mehr Aromen durch den höheren Alkoholgehalt. Und wenn ich es runterwässere, dann ist es wie bei einer Saftschorle, je mehr Wasser reinkommt, desto weniger Aroma habe ich vom Saft drin. Und für mich ist es immer so ein bisschen einfach ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Whisky es schafft, auf 43 oder auf 46 oder auf 48% noch so derbe zu performen, anstatt dann irgendwie eine Fassstärke von 55 bis 60 Volumenprozenten zu brauchen. Das ist für mich immer so ein bisschen so ein Missverständnis, glaube ich, weil viele Menschen immer glauben, also ich glaube, dass viele Leute denken, dass ein fassstarker Whisky besser ist, weil das quasi reiner ist sozusagen. Aber ich finde halt ehrlich gesagt, diese Art von, es gibt ja nicht umsonst einen Masterblender in der Brennerei, es gibt ja Menschen, die dafür verantwortlich sind, Fässer zu kombinieren zu einer Standardabfüllung, die man dann auf einer Trinkstärke konsumieren kann. Und ich habe halt einen riesen Respekt vor diesen Menschen, die das schaffen, da einfach Whiskys zu generieren und zu kreieren, die man eben auf 43 und auf 46 oder sogar auf 40 Volumenprozenten gut trinken kann. Das spricht für mich halt für Qualität und nicht dafür, dass der Whisky dann schlechter ist. Oder deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt schon Whiskys, wo ich auch denke, ein paar Volumenprozent mehr würden dem schon gut tun.
Ja.
Aber es ist eher selten der Fall. Ich habe meistens eher das Gefühl so, okay, den musstet ihr jetzt auf Fassstärke abfüllen, weil der würde auf 40 oder 46 nicht mehr performen. Das ist oft mein Gedanke bei so Special Releases oder so limitierten Abfüllungen, wo ich mir so denke, ja, okay, kann man machen. Weiß ich nicht, ob man sich da die Schleimhaut wegbrennen muss für. So.
Das stimmt. Ich habe da zwei Gedanken zu. Also ich persönlich bin auch 46 bis, sage ich mal, 50 Volumenprozente voll zu Hause. Mag The Single Malts of Scotland Parcels Serie gerne, wo die mit 48 Volumenprozenten reingehen. Ganz toll. Und Ich habe immer das Gefühl, was jetzt auch bei vielen unabhängigen Abfüllern passiert und auch bei den Originalabfüllern, dass ja dieser, ich weiß nicht, wer es erzählt hat, irgendjemand hat es erzählt, dass dieser Standard so ein bisschen jetzt angehoben wurde, dass nicht mehr mit 63,5 Volumenprozent ins Fass gegangen wird, sondern tatsächlich deutlich höher und wir da dadurch diese ganzen, weiß ich nicht, Bunner Heavens, deutsche Abfüllungen mit 67 Volumenprozenten da abgefüllt werden teilweise, wo du denkst, okay, muss das sein? Alles junges Zeug. Funktioniert vielleicht bei Rauch. Muss ich nicht haben. Ich bin aber ein Fan von Fassstärken. Ein großer Fan von Fassstärken, wenn es darum geht, dass das Fässer sind, die aufgrund ihres Alters so viel Alkohol verloren haben, dass sie die 50 bis 45 ankratzen. Das finde ich
Das.
geil. Und dann hat das auch eine ganz andere Viskosität. Dann ist das fett, dann ist das voll, dann hat das diese ganze Steinfruchtsache, die du da kennst, ne? Also immer, ich sage immer, schmeckt wie Marillenkompott dann. Wenn es darum geht, dann bin ich ein Riesenfan davon, ja, weil das fetzt. Und ich glaube, da eine Fassstärke ist dann das Bessere als eine 40 Volumenprozent Abfüllung, aufgrund dessen, dass vielleicht das Fass nur noch so wenig hatte, man dann das Ganze mit Wasser dann noch ein bisschen dann wirklich strecken muss.
Ja.
Also Tim, du hast meine
Wobei.
Gedanken schon so ein bisschen vorformuliert.
Danke.
Das ist mal wieder normalerweise schlecht im Podcast, aber jetzt ist das gut, weil wir zu dritt sind. Da kann ich das auch so machen. Ich sehe, also zu dem Thema 63,5 und oder höher, mir ist es bei Highland Park aufgefallen, ne? Also diese ganzen Fassstärken, die rauskommen, Batch 1, 2, 3, irgendwie alles 60 plus, teilweise 64 irgendwas, die Single Casks auch, die da kommen und so. Also mit Sicherheit mit 73 oder irgendwas oder 70 oder sowas ins Fass gekommen. Anders ist das ja quasi nicht erklärbar und das ist halt uncool. Sowas will doch eigentlich keiner trinken. Wer das aber gut kann, und den haben wir jetzt auch gerade auf dem Tisch, ist Glenfarclas, der 105er
Absolut.
ist
Ja,
seit, ich
voll.
weiß nicht, 20 Jahren ist das genau der Knaller für, es ist jetzt keine Fassstärke in dem Sinne, es ist eine Batchstärke mit 60%, aber es ist quasi Fassstärke sozusagen. Also ein Whisky, der sozusagen im High Trends abgefüllt wird. Und den mag ich so, wie er ist, auch nicht. Aber wenn du da Wasser reinmachst, wird der super cremig,
Ja,
super fett. Der
voll.
zerfällt überhaupt nicht dadurch, ne? Sondern der macht sich total, das wird richtig wie so ein Likör fast, also von der Cremigkeit, ja, nicht von der Süße, aber von der Cremigkeit. Mag ich total, diesen 105er runter verdünnt. Wenn du das mit dem Highland Park machst, den du mit 65% kriegst, wenn du den auf 45 runter verdünnst, ist der blutleer, ne? Und das ist das, was du vorhin meintest, sozusagen, dass die das nicht alle können. Und jetzt zurück auf Tim. Wenn du, das hat der Benedikt von Zurich Spirits erzählt, die haben ein Ben Nevis eingekauft, Destillat, und die haben gesagt, die konnten sich aussuchen zwischen 63,5 und 73,5, je nach, wie lange willst du den reifen lassen? Und die haben halt gesagt, nee, wir wollen das 30 Jahre in so ein super Refill ausgelutschtes European Oak Fass packen, so ein altes Oloroso Fass, was schon eigentlich quasi tot ist. Und das kann da ewig lange drin liegen. Und deswegen haben die gesagt, wir nehmen 73, damit der nicht auf die unter 40 kommt irgendwann, wenn der zu lange liegt. Ne? Also deswegen haben die nicht mit 63,5, sondern mit 73,5 den gekauft, packen den da rein. Und dann ist der vielleicht nach 30 Jahren immer noch bei 55 oder sowas. Ne? So, deren
Das
Idee.
ist aber.
Aber pass auf, nee, seid dahingestellt, die kennen sich damit eigentlich ganz gut aus. Haben die halt so bestellt. Ich will nur sagen, ich glaube, diese Hochvolumenprozente, die machen Sinn, wenn du sagst, du willst das Zeug ewig lange liegen lassen. Dann hast du immer noch eine relativ starke Stärke und hast nicht die Gefahr, du slippst irgendwie unter irgendwelche schönen kritischen Bereiche. Für das, was wir normalerweise jetzt so trinken, was so mit 10, 15 Jahren abgefüllt wird, reicht 63,5 locker aus. Also macht überhaupt keinen Sinn, meinetwegen auch bis 20 hoch, ne? Reicht 63,5 locker aus, weil dann geht das halt mal eben auf 45 oder sowas runter. Und dann ist fein. Und dann ist auch schick. Aber wenn du sozusagen mit 73,5 ins Fass füllst und dann nach 7 Jahren abfüllst, dann hat der halt, ja, es macht halt keinen Spaß, ne? Es ist halt nicht trinken. Also ich trinke keinen Whisky pur, der irgendwie 65% hat oder irgend sowas. Also, tut mir leid, kann ich überhaupt nicht dran.
Ja, ich fand die Argumentation gerade sehr spannend, weil ich hätte es jetzt, wenn du es nicht erklärt hättest, sozusagen, wie sie es gemacht haben, hätte ich es dir genau andersrum erklärt. Also meine Hypothese wäre genau andersrum gewesen, weil Ich habe so gehört aus der Industrie, dass der Alkoholgehalt ja aus gutem Grund meistens auf diese 64, 65 eingestellt würde, weil das eben erfahrungsgemäß genau die richtige Alkoholstärke ist für die Fassreifung und dass, wenn man es höher einstellt, also die Penetration vom Holz so extrem ist, dass es einfach zu schnell aufgeladen wird und dass dann auch der Whisky nicht mehr angenehm reift. Und deswegen finde ich eben gerade da die Argumentation nicht ganz schlüssig zu sagen, ich will ihn lange reifen, also fülle ich ihn hochprozentiger ab. Weil dann würde es ja bedeuten, dass das Fass quasi stärker beansprucht wird und das wäre ja gerade für eine lange Fassreifung dann nicht so schlau. Aber es kann natürlich auch anders, also es kommt auch wahrscheinlich noch auf viele andere Faktoren an. Aber was zum Beispiel auch ein Punkt ist, dass also der Angel Share quasi die Verdunstung durch die Fasswand, der Prozentsatz, wie viel das ist, der sinkt ja auch mit der Zeit, weil je höher der Alkoholgehalt ist, desto stärker passiert das und je niedriger er ist, desto langsamer passiert das. Also das ist keine direkte. Also es ist nicht geradlinig, sondern es ist quasi abnehmend, theoretisch. Also ich hatte zum Beispiel auch schon mal einen 23 Jahre alten Tinier nicht im Glas, der hatte auch 64,5%, wo ich mir auch dachte, hey, wie kann das denn sein? Also es gibt durchaus Fässer oder auch einfach Locations, wo der Whisky eben fast gar nicht verliert, ne? Also das ist,
Ja, das kommt hinzu. Genau.
ja.
Also das auch. Aber wie gesagt, der Benedikt, ich glaube, es war sogar bei uns ein Erfolg, oder war das nicht
Ich
bei
kann
uns?
mich nicht dran erinnern, ich höre das gerade zum ersten Mal.
Der hat gesagt, wir sind die Heimat für die alten Sherryfässer, die keiner mehr haben will. Die alten European Oak Butts, die sammeln wir ein.
Wo nichts mehr
Und
rauskommt, ne?
wo die wirklich toten, müde Fässer hat der das genannt, Tired Casks. Ne? Und da füllen wir halt den irgendwie hoch, also in höher prozentigen Brand rein. Und der kann dann 30 Jahre noch länger liegen, bis wenn das quasi unsere Rente sozusagen, ne? Mit einer ganz langen Laufzeit. Aber wie gesagt, ich bin da auch, ich höre da immer gespannt zu. Ist auch nicht meine Kohle, die ich da
Ja.
reinstecke. Ich denke mal, die werden schon ein Stück weit wissen, was sie da tun. Oder vielleicht experimentieren sie auch, who knows, ne? Weiß man alles nicht. Aber da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen dezidierter nachfragen. Ich weiß auf jeden Fall, die packen mittlerweile sogar zum Reifen Mezcal in Fässer, in ausgelutschte European Oak Fässer, weil die sagen, da kommt halt, es ist schöner zu reifen, also die Zerfallsprozesse oder dieser Maturation ist schöner in einem Fass als in einem Plastik- oder Stahltank, ohne dass wir wollen, dass da Fassgeschmack reinkommt. Deswegen nehmen wir diese ganzen
Ja,
alten,
absolut.
ausgelutschten Fässer so, ne? Also, I don't know. Normalerweise würde ich denken, man hört das ja immer aus dieser Grain-Industrie, ne? Ach, die Fässer waren ausgelutscht, deswegen schmeckt der Whisky scheiße. Muss vielleicht gar nicht sein. Vielleicht kann der auch cool altern in so einem Fass. Aber ich kann das alles nicht so.
Kommt halt, ja genau, das kommt halt
Mir
immer auf den Whisky
fehlt
an,
so ein
ne?
bisschen der
Wenn der
Zugriff
Grain Whisky.
auf die Erfahrung
Ja.
tatsächlich. Ne? Sondern ich sehe, habe immer nur Flaschen und mal hast du eine, wo du denkst, ey, geil, und mal hast du eine, wo du denkst, ey, nicht so geil. Und woran das genau liegt, ist ein bisschen Zauberei und Magie für mich, so weißt du, von daher.
Voll. Ja, ist ja bei mir auch nicht anders. Ne? Alles, was ich darüber sagen kann, ist ja auch nur weitererzählt von anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe in der Industrie. Das ist ja auch keine weder wissenschaftlich fundiert noch auf eigene Erfahrungen aufbauend. Ich habe jetzt ja auch kein 20 Jahre altes Fasslager, was ich seit 20 Jahren betüdel. Deswegen ist das natürlich
Aber
alles immer
du
nur.
bist doch als Bremer hier seit, würde ich sagen, 20 Jahren hier auf die Helme und allem, hast du doch schon ein bisschen was probiert. Da kann man ja auch mal zwei, drei Sprüche machen dazu, finde ich. Du hast auch eine Meinung, ist ja auch fein. Finde ich auch gut. Wir haben auch eine Meinung, wir sind jetzt auch keine Experten. Wir haben auch keine eigenen Fasslager irgendwo rumliegen und können da jeden Tag rumschnüffeln.
Doch.
Aber keine Lager.
Na gut.
Ne? Wir haben keine Lagerhäuser. Ne? Also ich denke mal, wenn wir jetzt hier William Grant sitzen hätten, der würde ein bisschen was erzählen. Ne?
Ja,
Aber
genau.
auch der natürlich aus seiner Perspektive, die wahrscheinlich auch einen ganz eigenen Fokus auf die Dinge hat. Ne? Und deswegen, wenn du jemand anders fragst, wird er dir was ganz anderes erzählen. Deswegen, ich weiß nicht,
Ja.
ob es da so eine Wahrheit gibt. Glaube ich eher nicht.
Das ist, glaube ich, wahrscheinlich genau das richtige Fazit von der ganzen Diskussion. Am Ende des Tages gibt es so viele verschiedene Wahrheiten und je nach Standpunkt und je nach Interesse und je nach Kenntnisstand hast du eine andere Meinung. Ich fand es ein sehr schönes, ich habe neulich ein Interview oder hier Aquavite, Roy ist ja ein bekannter schottischer Whisky-YouTuber, der hat ein Interview geführt mit Ingmar Ronde, dem Herausgeber und Autor des Malt Whisky Yearbook, also quasi der Bibel für jeden Malt Whisky Fan eigentlich. Jedes Jahr kommt die raus. Und der hat ein Interview mit dem Mann geführt und ich saß natürlich vor dem Monitor und dachte mir so, wir sind unwürdig, wir sind unwürdig. Und das fand ich ganz süß. Er hat dann quasi gesagt, und das hat mich so ein bisschen auf ein, mal so ein bisschen gerade gerückt, was so das Thema Experte, weil du gerade das Thema Whisky-Experten angesprochen hast, mich hat das so ein bisschen gerade gerückt, weil dieser Mann, der wirklich quasi seit vielen, vielen Jahren hier zur absoluten Elite, also einfach zu den Menschen gezählt, die wirklich die Industrie mega auf dem Zettel haben und da jedes Jahr quasi scannt, wo sind die Brennereien und die Veränderungen aufschreibt und da uns dran teilhaben lässt, der hat eben gesagt, die einzigen Whisky-Experten sind aus seiner Sicht die Menschen, die Whisky machen. Und alle anderen sind halt einfach Fans. Und das fand ich einen ziemlich schönen Satz von ihm, auch wenn ich natürlich so ein bisschen ein kleines Ego in meinem Herz zerbrochen ist. Aber es ist natürlich wirklich ich fand's einen schönen Satz, weil es ist wirklich so dieser Punkt, wo ich mir auch so dachte, ja, na klar, bin ich rumgefahren und habe Brennereien besucht und habe tausende von Whiskys probiert. Aber am Ende des Tages genau die Diskussion, die wir gerade hatten, wir können darüber halt nur hypothetisieren. Wir haben das nicht gemacht. Und ich glaube, dass selbst die Menschen, die Whisky machen, auch immer noch an manchen Punkten experimentieren oder Unsicherheiten haben oder sich austauschen. Und genau das, was du gerade gesagt hast, es ist ja auch ein Stück weit Alchemie, es ist ein Stück weit Magie und es macht ja eben auch Whisky aus. Das ist ja der Grund, warum Whisky so schön und so spannend ist, weil man es einfach nicht runterbrechen kann auf, da sind die Volumenprozente, da sind die, ist die Marge, da ist die Fermentationszeit, bam, bam, bam und hinten rauskommt dieses Produkt. So funktioniert es ja einfach nicht und das ist ja das Schöne dran.
Das hast du sehr gut gesagt und jetzt muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe das Video von dem Roy auch gesehen, der Herr Ronde ist natürlich auch ein sehr bescheidener Mensch.
Ne? Absolut.
Also andere stellen sich hin und sagen, hier, ich rotze hier den Whisky durch die Gegend und ich bin der Einzige, der überhaupt weiß, wie man das verkostet. Ich bin hier der Super-Gentleman. Ne? Und der sagt halt eben auch ganz bescheiden und sagt, ich bin hier der Genießer, der Fan, der schreibt ein bisschen was auf, der hat über Jahre was gesammelt, aber ich mache das eigentlich für mich und wenn das andere Leute lesen, finde ich das auch toll und so. Ne? Also sehr bescheidener Typ, bescheidener Auftritt, sehr angenehm und das macht natürlich dann auch sowas aus, ne? Dass man da auch denkt, der weiß, der wertschätzt auch die Leute, die sich damit die ganze Arbeit machen, dass wir diese Flaschen haben. Ne, wir haben den, der war auch, wir waren bei Thüwhisky, waren wir in so einem Panel und da war der halt auch mit drin und da haben alle was erzählt zu den Whiskys, die sie probiert haben und der hat sich da auch nicht hervorgehoben als Wichtigtour. Der war einer von den 20 Leuten, die da in dieser Runde waren und der hat nur gesagt, ey, ich bin immer wieder begeistert, was ihr für Zeug macht und wie cool das ist und ich freue mich total, danke für die Einladung und so, ne. Also er hätte sich da auch hinstellen können und hier, ich bin der Zampano, ne, mit dem tollen Buch, hat er da auch nicht gemacht, ne. Von daher, cooler Typ einfach auch. Eigentlich wie sein Gastgeber, wie der Roy, der ist ja auch eher so voll zurückhaltend und, ne.
Ja. Ja, und ich war, also für mich als Zuschauer, ich denke mir dann in dem Augenblick so, und genau Profi in meinen Augen, genau deswegen bist du in meinen Augen Experte, weil du das eben genau so formulierst, weil du hast es halt eben nicht nötig, dich hinzustellen und zu sagen, guck mal, wie dicke Eier ich hab, der hat halt einfach seine, was habe ich hier stehen, seit 2010 habe ich hier Malt Whisky Jungs rumstehen, also der hat halt seit, ich glaube seit 2005 oder so hat er, glaube ich, angefangen, also der hat halt seit, keine Ahnung, fast 2 Jahrzehnten hat er halt jedes Jahr ein Buch über Whisky rausgebracht.
Ja.
Ich glaube, mehr Street Credibility brauchst du in dem Bereich nicht.
Mic Drop.
Mic Drop.
Sehr gut. Wo wir gerade so ein bisschen bei der Industrie sind und du ja sozusagen Teil der Industrie warst auch lange, ne? Also ich sag mal, Glendronach noch angefangen, dann über in verschiedenen Shops gearbeitet und so. Jetzt sagst du, du machst so ein bisschen was anderes. Wie siehst du das Whisky Game gerade so? Aus der Perspektive von jemandem, der da drin war, so in Deutschland, Shopsystem, Handel, Messen, Distillerien, deutscher Whisky, das ist ja irgendwie so ein ganz unüberschaubarer, ultrakomplexer Markt mit ganz vielen Menschen geworden, die sich da irgendwie drin tummeln und so ihren Platz suchen, den vielleicht auch immer gar nicht finden. Man hört ja auch immer wieder, auch bei Distillerien, die sagen, hier, wir haben irgendwie 5 Brennambassadore hier aus Schweden, denen schreiben wir Freitag mal eine Mail, die müssen Montag nicht mehr online gehen, reicht, ne, tschüss. Und so, wie siehst du das ganze Game gerade so, aus der Perspektive eines jemanden, der da vielleicht in der Vergangenheit stärker engagiert war als heute?
Also was, ich sag mal so, was ist deine konkrete Frage? Weil natürlich ist
Ich
es,
wollte
also
genau, ich
ist
wollte ja
natürlich
genau keine
spannend.
konkrete Frage stellen, sondern
Okay.
dir so ein bisschen Raum geben.
Eine systemische offene Frage gestellt, sehr gut. Wie sehe ich das Game? Also ich glaube ehrlich gesagt, also zumindest mein Gefühl ist, dass ich das Game, dass ich ein bisschen verloren habe, dadurch, dass ich nicht mehr so tief drin bin seit einigen Jahren. Also ich arbeite seit über einem Jahr nicht mehr für Online-Shops, also seit knapp einem Jahr sozusagen. Seit Januar bin ich nicht mehr angestellt in einem Online-Shop. Das heißt, meine Infos kommen jetzt über Whisky-Experts, über Bücher, über Whisky-Cast, über Podcasts, ne, die über Whisky reden. Also meine Quellen sind ein bisschen anders geworden. Ich glaube, meine Quellen gehen mittlerweile ein bisschen mehr zurück zu dem Hobbybereich. Früher war es halt eher so, da habe ich dann viel natürlich nachgelesen und gegengecheckt und Fakten gegengecheckt. Ach, ja, das Whisky Game. Also ich habe das Gefühl, ich persönlich habe in letzter Zeit ziemlich viel mit Menschen gesprochen, die selber Tastings machen wollen, die das irgendwie nebenberuflich machen wollen, die einen Shop aufmachen wollen. Viele fragen mich dann, und also ich habe mit vielen sehr netten Menschen telefoniert in letzter Zeit, die da einfach ein bisschen Austausch, ein bisschen Kontakt, ein bisschen Infos haben wollten. Ich habe den Eindruck, dass Whisky nach wie vor bekannter und beliebter denn je ist und dass sehr viele Menschen versuchen, das beruflich zu machen oder beruflich machen möchten. Ich muss mich da manchmal ein bisschen zusammenreißen, nicht jedem zu sagen, lass mal, mach mal nicht, weil lohnt sich nicht. Also das ist so, also ich glaube, was mein Gefühl ist, aber das liegt natürlich einfach genau daran, dass ich immer auf der anderen Seite stehe und eher mit der Reaktion von Leuten zu tun habe, die das nicht selber machen und dementsprechend das auch nicht nachvollziehen können, sowohl als YouTuber, als Content Creator, also als Kreativer, als auch als Tasting-Anbieter. Ich hatte neulich zum Beispiel einen Kunden und einen Zuschauer, der hat mich gefragt, warum sind denn deine Tastings so teuer? Hierbei, keine Ahnung, Simple Sample auf der Seite kostet es irgendwie 25 €. Warum nimmst du 75 €? Das ist ja krass, das ist ja viel zu teuer. Und dann habe ich halt dem eine lange E-Mail geschrieben, habe ihm das erklärt und hat gemeint, oh, das ist ja spannend und habe ihm auch angeboten, wenn du magst, können wir auch gerne mal quatschen, haben dann auch telefoniert eine Dreiviertelstunde. Liebe Grüße an der Stelle, falls er zuhört. Und habe ihm das auch alles erklärt und er fand das auch alles super spannend und hat es auch dann verstanden. Ich glaube einfach, was für mich immer ein bisschen frustrierend ist als Taster, ist, dass die meisten Menschen halt nicht nachvollziehen können, dass Whisky einfach eine Industrie ist und es geht da einfach ums Geld verdienen und das ist völlig legitim. Und es wäre auch Quatsch, das irgendjemandem vorzuwerfen. Also ich werfe keinem Händler vor, wenn er Geld für eine Flasche nimmt. Ich werfe keinem Taster vor, wenn er Geld für seine Expertise nimmt, für die Zeit, die er da gearbeitet hat und Wissen angehäuft hat. Ich muss selber entscheiden, was ich brauche und was mir gefällt. Aber was man natürlich verstehen muss, ist, dass ein Tasting für, keine Ahnung, 15 oder 20 € halt von den Marken finanziert ist und dass ich natürlich dann keine unabhängige Einschätzung bekomme von jemandem, der diese Präsentation macht. Nehme ich mich ja auch nicht aus. Ich habe jetzt auch Aufträge angenommen von Kirsch Import zum Beispiel, die mich gebucht haben für Markentastings und dann gehe ich dahin und bin in dem Augenblick halt nicht Leon von den Malt Mariners, der eine unabhängige Meinung präsentiert. Also natürlich bin ich das immer noch und ich sagt auch sicherlich auch einige Sachen im Tasting, die vielleicht nicht ganz quasi auf Linie sind. Aber die Leute sind ja dann trotzdem glücklich und haben das alles probiert und sind informiert am Schluss über Whisky und über die Marken. Und das mache ich auch gerne. Aber natürlich, ich habe dann auch mal gefragt, was haben die denn gezahlt für den Abend? Und dann hat mir der Veranstalter gesagt, naja, 15 €. Und ich habe da halt denen einfach ein 2,5-stündiges Whisky-Seminar hingepackt, quasi, sozusagen. Und natürlich ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, ist es was anderes, wenn ich das,
Also, da
wenn ich,
kriegst du
wenn.
an der Raste kriegst du eine Currywurst mit Pommes für 15 €. An
Genau.
der A7
Und
oder irgendwo,
ja.
weißt
Ja,
du? Sorry.
also, und
Also.
wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, hey Leon, ich würde gerne dieses Tasting mit dir machen, was du da am Wochenende im Edeka gemacht hast, dann würde ich sagen, alles klar, hier ist das Preisschild und dann würde er erstmal schlucken und sagen, oh, das ist aber ganz schön teuer. Und also das sind halt Sachen, mit denen ich mich momentan viel beschäftigt habe, aber das ist natürlich ein Teil der Whisky-Industrie. Ne? Das ist dieses Konzept Tastings, Präsentationen
Promotion
und der
Tool.
Wert von bitte?
Das ist ja ein Promotion Tool für
Genau.
Importeure oder irgendwas. Ne? Wenn die sagen, 15 €, das ist ja reine Promotion. Das ist ja
Absolut.
nicht der Gegenwert von dem,
Natürlich
was sie bekommen.
kannst du es auch umsonst machen. Also viele machen es auch umsonst. Ne? Also das ist quasi und das ist aber einfach. Es geht mir nur darum. Das ist völlig okay. Das ist völlig legitim, weil die Brennerei will ja ihre Marken präsentiert haben. Die steckt da Marketingbudget rein und dann ist das in Ordnung, dann wird das ausgegeben für Leute wie mich, die dann davon leben können, weil sie dann da quasi eine Veranstaltung machen und dafür bezahlt werden. Aber ich werde halt nicht vom Kunden bezahlt, also nicht vom Endkunden bezahlt, sondern vom Anbieter in dem Augenblick. Und wenn das natürlich dann Leuten quer sitzt, wenn die dann sagen, boah, das ist der Leon, der nimmt ja ganz schön viel Geld für sein Tasting, naja, in dem Augenblick nehme ich halt das Geld, weil ich es quasi selber mache und weil ich unabhängig in dem Augenblick entscheide, was in den Veranstaltungen drin ist. Und wenn dann mal im letzten Tasting habe ich dann zum Beispiel, habe ich dann quasi eine Sponsorflasche reingenommen, die ich nicht bezahlt habe, habe aber den Flaschenpreis genommen und den aufgeschlagen auf die anderen, habe dann quasi die anderen Whiskys damit aufwerten können, konnte den Kunden sozusagen damit einen Mehrwert liefern am Ende des Tages, weil sie mehr Whisky bekommen haben für den gleichen Preis, in Anführungsstrichen. Ja. Das sind halt dann die Vorteile, mit denen ich so ein bisschen spielen kann als Influencer, weil ich die Kontakte habe, ne, zu Paddy, zu Kirsch Import, zur Kammerkirsch von Florian, hier die quasi, also ich kenne halt viele Leute und ich habe natürlich Kontakte und ich habe dann Möglichkeiten und die versuche ich immer ein Stück weit auch zu nutzen, um Leuten dann diesen Mehrwert auch zu liefern. Ne? Die Patreons, die bei mir quasi, die mir Geld geben, damit ich meine Videos machen kann aktuell, die kriegen dann regelmäßig mal was von den Sponsorflaschen geschickt und also als Sample. Mhm. Das sind so Sachen, die ich versuche. Ne? Aber das ist, glaube ich, das, wie ich das Game sehe, aber das hängt eben davon ab, weil ich eine, wie ich schon sagte, ich habe einen Nischenblick auf das Game, auf die Szene. Ich bewege mich viel in diesem Kontext, ja, YouTube, in dem Kontext Tasting-Veranstaltung. Ich versuche aber einfach immer einen ziemlich weitläufigen Blick auf die Brennereienlandschaft zu haben, weil am Ende des Tages meine persönliche Leidenschaft liegt beim Reisen, ganz klar. Für mich ist Whisky, ich will dahin, ich will mit den Leuten, die das machen, reden, ich will da vor Ort auf am Tresen einen Dram trinken, danach in meinen Bus kippen und dann da pennen und danach am nächsten Tag weiterfahren. Das ist meine, da bin ich, dann bin ich glücklich so. Also deswegen, ich weiß nicht, ob das in die Richtung geht, die du beabsichtigt hattest, wenn du denn eine hattest.
Nee, ich wollte einfach so von dir mal so ich wollte mal so offen reinfragen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, was du angesprochen hast, dieses Preisdiskussionsthema, ne? Bei Wein oder so würde das niemand stellen, ne? Und bei Gin oder so macht das auch keiner, ne? Da diskutiert da auch keiner rum. Klar, vielleicht für ein Gin-Tasting, dass man sagt, irgendwie ist mir zu teuer, aber vom Prinzip her hast du diese ganzen Diskussionen mit Leuten, die sagen, das gibt's aber irgendwo anders für 10 Euro billiger, die hast du bei anderen Dingen nicht. Und das finde ich spannend, dass wir das in dem Whisky-Umfeld so haben. Mir fällt da so ein bisschen ein, vielleicht ist es auch diese engere Liebe zu dem Whisky-Thema. Es gibt von Tokotronic einen Song, der heißt nicht so, aber der Refrain oder der Song geht so, Gitarrenhändler sind Schweine. Also die sind als Band, sagen die, also wir sind auf die angewiesen, ne, weil die verkaufen uns die Instrumente und wir machen Mucke, aber eigentlich sind das Schweine, weil die ziehen uns jedes Mal ab, weil das ist alles teuer und viel zu teuer und eigentlich müssen Gitarren billiger sein und so.
Ja.
Und daran denke ich immer, an diesen, ich bin kein Tokotronic-Fan, um das hier ganz klar zu sagen, aber ich finde diesen Move geil, sozusagen da in diesem Song, weil der genau so ein bisschen das widerspiegelt, was ganz viele Whisky-Konsumenten auch denken, die Whisky, ja, die wollen ja nur Geld verdienen und so, ja klar, sorry, mach mal auf, ne? Klar wollen die Geld verdienen, die leben davon. Die müssen ihr Haus damit bezahlen, ihre Familie, die Kinder müssen zweimal am Tag was Warmes zu essen haben und so, weißt du? Also das ist ja auch normal. Und du willst ja, dann sagst du den Leuten, hey, du, wo arbeitest du? Ja, ich arbeite, was weiß ich, irgendwo hier, da, in einem, ne, du musst auch Geld verdienen, ne? Also dein Arbeitgeber will auch Geld verdienen und so. Also von daher glaube ich, muss man da die Leute auch ein bisschen aufwecken dazu. Und wenn du jetzt sagst, du machst Content, ist das cool, dass du den for free machst, wir machen den auch for free, weil ist für uns jetzt nicht wichtig, ne? Aber es ist ja auch nicht die Normalität. Du könntest auch irgendwie sagen, hier, ich leiste was, ihr wollt das gucken, dafür brauche ich irgendwas, ne? Das wäre jetzt auch im Sinne von Gegenleistung, eine monetäre Gegenleistung auch okay vom Prinzip. Ob man das macht oder nicht, ist eine andere Frage. Ob der Markt das hergibt, ist eine andere Frage, ne? Aber nur vom Prinzip her, nur vom Gedanken, ne? Du investierst da Zeit, wie bei einem Tasting bis heute Abend hier. Ja, also das meine ich damit, ne? Und für Leute ist es relativ selbstverständlich, so Sachen so irgendwie umsonst rübergelegt zu kommen. Dann denkt man irgendwie, okay, bei Lidl gibt es mal ein Talisker 10 für 25 Euro. Warum kosten die jetzt 35 hier bei euch? Ne, verstehe ich nicht.
Ja.
Oder, ne?
Ja.
Oder Talisker Tasting kostet dann irgendwie 60 oder 70 Euro, ne? Verstehe ich gar nicht.
Ja.
Die Flasche kostet doch nur 25 Euro im Lidl. Ne? Also weißt du, was ich meine, ne? Also das ist so.
Absolut. Absolut. Das ist halt wieder dieser, da zählt wieder dieser alte Spruch so, don't hate the player, hate the game. weil du auch vorhin gesagt hast, ne, das Whisky Game am Ende des Tages, denke ich mir dann auch, ich kenne diesen Impuls ja, ich bin ja ganz genauso, natürlich blutet mein Herz, dass der Glendronach 18 jetzt 180, 120 Euro kostet und nicht mehr 95 oder 90 Euro, klar. Aber am Ende des Tages denke ich mir so, wenn der Händler zu teure Preise hat, dann geh zu einem anderen. Wenn die Brennerei, wenn dir deine Abfüllung zu teuer geworden ist, kauf eine andere, geh zu einer anderen Brennerei, such dir eine Alternative. Aber ob man dann wirklich sozusagen da ständig so viel die Sau durchs Dorf treiben muss, weiß ich nicht. Ich meine, ja, es gibt diese Händler, die sozusagen da ein bisschen mit ein bisschen sketchy Methoden arbeiten, aber am Ende des Tages, dann kauf bei denen nicht. Also dann unterstützt die nicht. Dann kauft den Whisky bei den Leuten, die ihr wisst, die einen guten Job machen, die solide Preise haben oder die auch einen guten Service liefern. Also am Ende des Tages, was sind 3-4 Euro mehr, wenn ich dafür eine geile aufgesetzte Website habe mit guten Texten oder einen Shop, wo ich reinlaufen kann und den Whisky sogar probieren kann? Dann zahle ich natürlich gerne 4 oder 5 Euro oder 6 oder 7 Euro mehr für die Flasche als im Internet. Und am Ende des Tages hat da einfach jeder seine eigene Ethik. Ich denke mir auch oft so, naja, kauf halt den Whisky, wenn ich ihn online kaufe, kaufe ich ihn bei einem deutschen Online-Shop und nicht bei Amazon. Das macht schon einen Unterschied. Dann kostet halt 3 Euro mehr, aber ich habe dann zumindest halt eine Firma unterstützt, wo ich weiß, dass die Mitarbeiter in Deutschland haben und da leben Leute von. Also das ist halt, und wenn jetzt jemand sagt, ist mir doch egal, ich will den günstigsten haben, kaufe ich halt beim Holländer oder bei Amazon, ist auch fein, ne? Who am I to judge? So, das muss jeder selber entscheiden. Ich finde es halt nur wichtig, dass man sich bewusst macht, was man tut. Und wenn man dann eine bewusste Entscheidung getroffen hat und sagt, sorry, ich kann mir das gerade nicht leisten, Kohle ist gerade knapp, ich muss zusehen, wo ich bleibe, ich versuche jetzt irgendwie bei jedem Cent zu sparen, dann ist das halt so. Aber dann, wie du schon gesagt hast, wenn der Markt es nicht hergibt, ne? Ich meine, Brennereien müssen gucken, wo sie bleiben, Shops müssen wissen, wo sie bleiben. Und wenn der Markt sie halt nicht halten kann, weil ihr Konzept nicht funktioniert, ja, dann ist das schade, scheiße, aber leider normal. Dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Also ich habe mich von Anfang an entschieden, keinen Shop aufzumachen. Mir war immer klar, ich werde kein Ladengeschäft haben, ich werde keinen Online-Shop aufmachen. Das war mir von Anfang an klar. Ich habe mir das sehr früh überlegt, was ich machen will, und ich habe immer gesagt, ich will eine Veranstaltung machen. Ich will mit Leuten, Vorleute mich hinstellen mit einem Glas und will mit denen über Whisky reden. Das ist mein Beruf und da habe ich Bock drauf. Und über Whisky schreiben, das habe ich auch lange gemacht, da hatte ich auch Spaß dran. So.
Verstehe ich. Kann ich absolut fühlen. Und wo du auch gesagt hast, ne, dass du irgendwie jede freie Minute nutzt, um rauszukommen und wegzufahren und irgendwie auch das Reisen liebst. Ey, wenn du deinen Shop hast, geht halt nicht. Und das bindet ja auch sehr. Ja. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, trotzdem was Erfüllendes. Also Online-Shop weiß ich nicht, das ist, glaube ich, sehr technisch. Das ist sehr, das ist einfach nur Business und Schieben. Wenn ich nach Jena schaue, ins Jena Whisky Center. Ja, das ist so ein kleiner Winzlingsladen. Ja, du kommst rein und bist eigentlich schon wieder draußen. Das hat schon was, das ist schon schön. Und das hat auch einen Mehrwert. Ja, und da drin dann Tastings zu machen. Ja. In der kleinsten Hütte ist da irgendwie Platz. Das ist total sympathisch, das macht total viel Spaß. Aber ich habe mir dann auch überlegt, so, will man das irgendwie... Schwierig, ne? Braucht man dann auf jeden Fall auch vielleicht Mitarbeiter und so weiter und so fort, dass das überhaupt funktionieren kann, willst du ja nicht immer selber dastehen. Kann ich schon nachvollziehen, den Gedanken, den du da hast, dass das nicht unbedingt die erste Wahl ist, dann selber tatsächlich ein Unternehmen zu gründen, beziehungsweise einen Präsenzshop auch zu haben.
Also ich noch vielleicht als Nachsatz zu dem, was du gesagt hast, um das ins Verhältnis zu setzen. Ich liebe Whisky-Shops, ich liebe Whisky-Läden, absolut, wo ich reingehen kann und durch die Regale gucken kann. Mhm. Und es gibt wenig schönere Läden. Und ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte und wenn ich wüsste, dass es funktioniert, dann könnte es gut sein, dass ich da eine andere Entscheidung zu treffe. Aber ich habe halt am Anfang mir das angeguckt, das System, und dachte mir so, okay, die Margen sind schlecht. Spirituosen haben eine furchtbare Marge. Die meisten Whisky-Läden überleben eben nur, weil sie auch noch andere Sachen verkaufen. Wein, Schokolade, Zigaretten, whatever. Und ich glaube halt einfach, dass es super schwierig ist, einen Laden am Laufen zu halten, der nur aus Whisky besteht. Ich ziehe wirklich vor jedem den Hut, der das schafft, in Deutschland ein Ladengeschäft zu führen mit vorwiegend Spirituosen. Weil ich glaube, dass das wahnsinnig schwierig ist. Ich frage mich immer wie die das schaffen. Wie schaffen die es, ihre Miete zu zahlen und noch ein Gehalt rauszuholen für sich und ihre Mitarbeiter? Habe ich einen wahnsinnig großen Respekt vor. Und deswegen kann ich auch immer nur eben sagen, wenn ihr Leute, wenn ihr Bock habt, sowas, dass es sowas gibt, dann kauft da auch, weil Das ist ein hartes Geschäft. Whisky ist ein richtig hartes Geschäft. Die meisten Leute denken immer, dass man mit Whisky viel Geld verdienen kann, weil Whisky teuer ist. Aber das heißt nicht, dass man damit guten Umsatz macht. Der Umsatz ist beim Whisky madig. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen nicht sehen, wenn sie quasi nicht mal eine Großhandelsliste vor Augen hatten und dann sehen, was sie dafür bezahlen. Wenn ich dann den Whisky für 50 Euro einkaufe und ich für 55 Euro verkaufen kann, dann überlegst du dir dreimal, ob du davon 10 Flaschen kaufst, weil hast du halt mal ein schönes Investment vorher gemacht. Also ich glaube, das sind so Punkte, ne, wo wir auch das Thema Whisky Game wieder hatten. Es ist ein Liebhabergeschäft. Ich kenne in Deutschland, glaube ich, so gut, ich kenne niemanden, wo ich sagen würde, boah, der verdient sich aber eine goldene Nase. Niemanden. Jeden, den ich kenne, der mit Whisky arbeitet, macht es aus Leidenschaft. Viele sind damit halbwegs erfolgreich und verdienen damit Geld, ja. Aber auch zu Recht, weil die reißen sich auch jeden Tag den Arsch auf. Muss ich wirklich sagen. Also ich habe, ne, unabhängig jetzt von geschäftlichen oder persönlichen Kontakten, ich kenne in Deutschland niemanden, wo ich sagen würde, boah, der fährt aber mit einem goldenen Tesla um die Ecke. Also gut, einen kenne ich, aber den kenne ich nicht persönlich.
Also heißt ja, also diejenigen, die davon leben können, das heißt ja auch am Wochenende auf Messen. Ja, das heißt, all diese Dinge, die du normalerweise vielleicht nicht machen musst, wenn du ein gut laufendes Unternehmen hast, in der Größe. Ne? Also ich sage jetzt nicht, du hast 500 Angestellte oder irgendwas, sondern dann bist du am Wochenende, dann bist du Geschäftsführer, also Inhaber bist du dann wahrscheinlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwie eine überschaubare Zahl von People irgendwie hast, dann kannst du normalerweise am Wochenende auch mal die Füße hochlegen, ne? Zumindest mal auf den Golfplatz gehen oder so, was so Leute in der Region so machen, ne? Aber als die Whisky-Leute, die sind dann halt eben, ja doch, viel unterwegs und machen dann Kundenbindung eben halt am Wochenende und das dann irgendwie 20, 25 von 50 Wochenenden, ne? Also von daher.
Bretthartes Geschäft, also ich kann das wirklich, ja, ich find's heftig und ich habe, wie gesagt, großen Respekt davor und es funktioniert nur, wenn man wirklich Leidenschaft dafür hat. Sobald man da keinen Spaß mehr dran hat, sollte man das weiter suchen, weil das ist wirklich ein harter Job. Und man darf eben auch nie vergessen, es ist halt auch nicht das gesündeste Hobby, ne? Also es ist halt eben auch immer noch Alkohol und Alkohol ist ungesund und wenn man irgendwie aus Berufsgründen trinkt, also ich überlege mir das mittlerweile dreimal, ob ich jetzt, also ich schenke mir abends alleine keinen Whisky ein. Wenn meine Freundin also
diese Diskussion wollte ich eigentlich heute nicht führen.
Ja, aber ne, heute haben wir ja auch eine schöne
Occasion. Das legt aber mir den Finger in die Wunde hier, ne?
Nur wenn's, nur wenn die Wunde blutet. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ja, also. Nee, aber genau, das ist einfach immer auch ein Punkt, glaube ich, wo ich mittlerweile. Ja. Ich sage das einfach immer gerne dazu, weil ich bei aller Leidenschaft und bei all den schönen Flaschen muss man einfach da immer ein Auge drauf haben, dass man das nicht zu, gerade wenn es ein Hobby wird, zu sehr sich verselbstständigen lässt. Aber das ist, wie gesagt, auch jedem, da hat jeder seine eigene Schmerzgrenze. Wollen wir mal den letzten
angucken? Ganz, ganz kurz, ich möchte noch einen Satz kurz zu dem Gesundheitsthema sagen. Ne? Also es gibt ja auf jeden Fall Menschen, also wie mich, die generell vielleicht ein bisschen mehr trinken als andere, die das auch ihr ganzes Gefühl, das ganze Leben, wo sie aus dem Kindheitsstatus raus sind, schon so machen. Das hat gar nicht mit Whisky so viel zu tun. Da ist Whisky einfach nur dazugekommen zu dem, was man sonst so getrunken hat, als man Whisky entdeckt hat. Und für die das mitten irgendwo auch ein Teil Lifestyle ist oder sowas, ne? Dass man halt eben, ich trinke gern Wein, ich trinke gern andere Dinge und so, Bier, weiß der Geier was. Das Whisky ist halt für mich auch nur ein Part of the Game, ne?
Ja.
Aber ich käme zum Beispiel nie auf die Idee, morgens um 9 Uhr mit dem Tim einen Podcast zu machen und hier Whisky zu trinken, ne? Fände ich irgendwie strange, ne? Aber ich weiß genau, dass wenn du halt deine YouTube-Videos drehen musst dann hast du halt deinen Drehtag und dann wird da halt irgendwie von morgens bis nachmittags um 4 dann so Whiskys probiert. Weil du halt eben deine 7 Videos vordrehen musst oder sowas, ne? Oder
die Zeiten sind lange vorbei.
Whisky-Händler,
haben wir früher so gemacht.
Oder nee, ich meine gar nicht gegen dich, ne? Oder auch Whisky-Händler, ich weiß es von denen auch.
Ja.
Da kommt dann um 9:30 Uhr der Abgesandte von irgendeinem Großhändler vorbei, ne, und dann wird dann halt sich da bis mittags durchs neue Lineup durchgetastet, ne, und so. Ja, kann schwierig sein, ne, weiß ich nicht, ne. Alkohol ist, wie gesagt, ist halt nicht per se gesund. Ne? Und man muss so ein bisschen so Maß und Mitte finden, ne? Und sich da sollte es nicht übertreiben. Und da ist es ein guter Appell. Und Whisky ist natürlich in dem Maße besonders gefährlich, weil es halt so stark ist, ne? Also die meisten Menschen, die ich kenne, für die ist 40% einfach schon zu viel. Und bei
Ja,
uns ist das der Einstieg, ne?
ja,
Also,
genau.
das darf man immer nicht vergessen, ne? Die meisten Menschen, die ich kenne, die sagen halt, Alter, das ist mir zu alles viel zu hart. 25, 30%, okay, kann ich mir noch irgendwie vorstellen zu trinken, ne? Aber 40,
Ja.
ich habe keine Erfahrung mit, will ich nicht. Und wir sagen dann halt, also mit 40% ist, also so ein Whisky trinke ich nicht, ne? Also ich brauche wenigstens 46 oder 48, ne? Das ist schon irgendwie verrückt, wenn man das so mit den Menschen, die normal Wein, Bier, mal einen Cocktail trinken oder irgendwas, ne? Dann ist das schon
Voll,
verrückt.
absolut, ja. Ja, aber das ist
Von
halt auch
daher
genau
sind
der.
deine mahnenden Worte auch angebracht und spread the word. Passt ein bisschen auf euch auf und auch eure Leber. Ist ja auch nicht jeder Klingone so wie ich. Ich habe zwei Lebern, ich habe alle
Ich wollte
inneren
gerade
Organe
sagen.
doppelt. Und von daher.
Ich sage immer, trinkt weniger, dafür besser. Das ist einfach so.
Als
Ja.
Klingone brauche ich das nicht beherzigen, von daher.
Ist gut. Wie du möchtest. Ich habe auf
Ja,
jeden
das war's
Fall
gut.
jetzt das Fragezeichen
Yay!
eingeläutet.
Yay, yay, yay! Du
Du hast
bist
es mir
Schenker.
hingestellt. Ist der hier?
Ich
Ja.
schenke mir ein. Ich schenke mir das Fragezeichen
Ja,
ein.
ja, ja.
Ich freue mich.
Genau, ich habe dir ja auch homöopathische Mengen abgefüllt.
Ich trinke von 3 cl Samples meistens nur die Hälfte. Paddy hat sich immer darüber lustig gemacht, aber das ist
Mache ich
einfach
auch so.
zum
Würde ich auch machen jetzt an der Stelle.
Verkosten reicht mir das einfach meistens.
Ja.
Aber ja, dann bleibt immer das Problem, dass dann halbe Samples rumstehen, wo Andrea auch mal meinte, ja, Samples kommen bei ihr direkt in die Tonne. Muss man auch gucken. Aber ich glaube, also alles, was ich bisher getrunken habe von den Samples, die werde ich wohl sicherlich leer machen, weil das war nur geiler Scheiß bisher.
Das
Also
freut
schon
mich
mal
sehr.
vielen Dank
Aber ich
dafür.
habe das letztens auch so gemacht. Ich hatte tatsächlich so, keine Ahnung, man kriegt ja doch hier und da irgendwie Samples. Und ich hatte entweder 5 cl-Samples oder 3 cl-Samples. Bei den 3 cl-Samples war bei mir auch immer so ein cl oder anderthalb noch drin. Und bei 5 cl-Samples hat man dann vielleicht doch mal zweimal probiert, aber da immer so ein, trotzdem noch so ein kleines bisschen drin. Und bin ich einfach rigoros durch den Schrank durchgegangen und habe das einfach alles einmal komplett mich entledigt dessen.
Da habe ich mit ihm geschimpft, weil ich
Ja,
habe
da mich,
gesagt,
ja,
warum?
da habe ich Ärger gekriegt.
Ne? Da habe ich gesagt, ey,
Ja.
das kippst du in Ausguss, bist du irre, ne? Für sowas gibt es eine Living Bottle.
Ja, die, ja, habe ich ja schon gehabt.
Ja, aber dann machst du eine zweite. Mein Gott. Da freut sich, die nimmst du mit, wenn du das ins Hops zur nächsten, hier Craft Beer Bar bei uns um die Ecke, und stellst dich auf den Tresen und sagst, hier Leute, alle machen, haut rein, viel Spaß. Und der Barkeeper, der schimpft nicht mal, ne? Also, weil der lebt nicht vom Schnapsverkauf, ne? Und deswegen, also das macht der Tim, glaube ich, aber auch nicht mehr in Zukunft.
Ja, ich verschenke das ja dann jetzt alles
Das
immer,
finde ich viel besser.
wenn es
Muss man
übrig
nicht
ist.
wegkippen.
Oh, Leon guckt gespannt.
Ich bin sehr neugierig.
Wir hatten es vorhin von Blind Tastings und sind da so ein bisschen abrupt gestoppt. Und du hast gesagt, du bist großer Fan.
Absolut.
Führst du deine eigenen Tastings ab und zu blind durch? Dass du quasi
Also ich habe
sagst.
ich habe dieses Jahr zwei reine Blind Tastings gemacht. Einmal jetzt am 1. Dezember. Das war das, wo ich jetzt das Video zu, das Kommentarvideo zu gedreht habe. Und einmal das Abschiedstasting von Paddy im August. Das war auch ein Blind Tasting. Anfang nächsten Jahres im Februar habe ich zwei Nicht-Blinde. Das sind quasi so ein bisschen Exclusive Tastings, weil da einfach viel geiler Shit reinkommt aus Schottland. Da habe ich so Handfills und so Distillery Exclusives aus Schottland mitgebracht und die werden da quasi dann unter die Leute gebracht. Aber ich hatte auch schon Tastings, wo ich es teilweise gemacht habe, oder wo dann ein oder zwei Whiskys blind waren und der Rest nicht blind. Und ich habe, als ich angefangen habe, Tastings zu machen, also noch vor Corona, auch in Realo ohne Online-Tastings, also die Tastings, von denen ich jetzt gerade spreche, sind alles Online-Tastings, also da kann jeder daran teilnehmen, da muss man nicht in Bremen zu wohnen. Hashtag schamlose Eigenwerbung.
www.maltmariners-de maltmariners.de.
malt-mariners.com
Genau,
ist
okay.
die Website, genau, da kann man sich das angucken, unser Termin. Und die Tastings, die ich real gemacht habe, sozusagen, das waren fast alles Blind Tastings. Also ich habe eigentlich immer bei normalen Veranstaltungen war, glaube ich, mein Default-Modus immer blind.
Warum?
weil ich einfach gerne mit den Leuten ins Gespräch komme zu, was riechst du, was schmeckst du, ah, okay, du findest den scharf. Mhm. Und dann im Nachhinein kann man erklären, ja, es könnte daran liegen, dass der ein bisschen jünger ist als der vorher zum Beispiel. Oder ach, du riechst super viel Vanille. Ja, das kommt aus den Bourbonfässern oder könnte aus den Bourbonfässern kommen. Also ich liebe das einfach, mit Leuten über den Whisky zu sprechen und denen dann gleichzeitig auch ein Stück weit zu erklären, wie das teilweise zustande kommen kann und wie diese Eindrücke entstehen. Ja. Und meine Erfahrung ist eh, dass Menschen überdurchschnittlich gut darin sind, Aromen wahrzunehmen. Dieses Klischee, dass Whisky, dass man das irgendwie können muss, halte ich für völligen Mumpitz. Am liebsten mache ich Tastings, ehrlich gesagt, mit völligen Einsteigern, die noch nie Whisky im Glas hatten oder die gerade angefangen haben. Weil die sind noch so unverdorben, ne? Die haben noch nicht so dieses, also, ne, ich habe sofort im Kopf, ja, okay, Vanille, Ex-Bourbon-Fass, ah, okay, würzig, Vanille, Virgin Oak, PX, Rosine und süß. Also ich habe sofort diese Zuordnungsmuster im Kopf und die haben halt Einsteiger nicht. Die sagen dir halt ganz unverblümt, oh, der riecht nach, keine Ahnung, Teer oder nach Asche oder nach
Kinderkotze.
Keine Ahnung, Himbeeren.
Ja. Ja.
Cola stiften, genau. Also das ist dann, ne, das ist so, also klar, auf die wilderen Geschichten kommen dann die Einsteiger eher nicht, weil das ist ja dann schon eher fortgeschrittene Tasting-Tourette, wie wir das immer nennen. Aber ja, ich finde es zum Beispiel spannend, gerade beim Tasting hast du ja immer Vergleiche. Du hast ja nie nur einen Whisky. Und dann sagst du den Leuten, die dann sagen, oh, ich kann das nicht, ich rieche da nur Whisky. Dann sage ich, okay, probier den ersten. Und dann probier den zweiten und dann sag mir, wo die Unterschiede liegen. Und dann kann dir jeder was sagen. Jeder kann sagen, den ersten fand ich schärfer oder der zweite gefällt mir besser, weil der ist ein bisschen süßer. Also jeder hat dafür Worte und jeder hat dafür andere Worte und jeder hat dafür andere Ideen. Und je weniger Leute über das Produkt wissen, desto ehrlicher und desto unvoreingenommener sind die in dem Augenblick. Weil wenn ich dir natürlich sage, guck mal, du hast den 21 Jahre alten Single Malt vor dir aus Schottland, und vorher hast du einen 3 Jahre alten Whisky aus Irland oder aus Frankreich getrunken, dann gebe ich dir Brief und Siegel, dass jeder sagen wird, oh, der Schotte ist besser. Auf jeden Fall.
Ja.
Also mir fällt gerade ein, die schönste Szene aus dem Film Angel's Share, den ihr bestimmt beide gesehen habt, wo die auch so ein Tasting machen. Das sind so diese Jugendlichen, die dann sozusagen dort im Tasting sind. Mega. Und dann riechen die so dran und sagt ein so ein Mädel, das riecht wie mein Papa. Das ist so mega, ne? Also kaputte Familien, so, ne?
Ja,
der so viel Vater, der wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie billigen Scotch trinkt, ne? Und sie riecht so dann, es riecht wie mein Papa. Fand ich so eine krasse Szene in diesem Film, weil auch eigentlich blind, ne? Auch eigentlich unerfahren.
Ja.
Und die verbindet nämlich genau was anderes damit, nämlich keine Frucht, kein Aroma aus der Küche, sondern die verbindet damit wahrscheinlich ihren betrunkenen Vater, wenn der lallend irgendwie im Hausflur rumläuft oder liegt oder weiß der Geier was, ne? Und da eben nicht so positive Erfahrungen damit. Fand ich aber
ist
auch krass. Es gehört auch dazu, ne? Muss zu der Wahrheit, die du vorhin ja auch mal angedeutet hast. Aber es ist auf jeden Fall, dass diese Tasting-Aromen, jeder mit dem, was er bisher in seinem Leben wahrscheinlich gerochen hat, das damit irgendwie versucht zu matchen. Und manche können das gar nicht.
Ja.
Weil sie es nicht auseinanderklamüsert kriegen. Das ist, glaube ich, so die Kunst.
Ja.
Und wie siehst denn du das Thema, wenn jemand sagt, ja, das riecht wie so die Bonbons, die es in den 70ern da und da gab, oder hier so das Duschgel, was ich mir mal im Netto gekauft habe mit der grünen Flasche, mit so, weißt du? Da kann eigentlich keiner was mit anfangen. Also nur ganz wenige Menschen oft. Man könnte ja auch sagen, es riecht irgendwie seifig, es riecht nach grünem Kraut oder nach ätherischen Ölen oder nach, weißt du? Und sagt man, bündelt man es aber in das ist momentan so Mode, glaube ich, in so Verkostungen, dass man, oder Verriechungen, dass man das mit so einem Produkt verbindet. Ja, in meiner Kindheit, da gab es mal diese sauren sowieso Drops oder irgendwas so.
Ja, also das kann, das, naja, ich meine, das kann, ich habe zwei verschiedene Gedanken zum Kopf. Das kann, wenn mir das jetzt quasi der Einsteiger, den ich im Kopf hatte, in meinem Tasting sagen würde, würde ich sagen, boah, geil, mega, krasse Erinnerung an dieses Aroma. Das scheint ja super wichtig für dich zu sein. Und wenn ich das jetzt als YouTuber mache, dann kann es natürlich sehr schnell so ein bisschen pretentious wirken, also so ein bisschen, wie sagt man dazu, so, guck mal, wie geile Aromen ich quasi hier aus dem Kopf rausholen kann. Es kommt für mich ein bisschen auf den Kontext an, weil erstmal finde ich es immer geil, wenn Leute so super spezifische Aromen haben, weil das ist ja erstmal ist ja meistens keine freie Entscheidung. Das Schöne an unserem Gehirn ist ja, also dieses Thema Aromengedächtnis finde ich ja wahnsinnig spannend. Das hat Paddy mal ganz gut zusammengefasst. Mit, wenn du in deinem Leben nur Currywurst und Pommes gegessen hast, dann wirst du in dem Whisky keine Mango riechen und schmecken können, weil du dann halt Currywurst und Pommes riechen und schmecken wirst. Du wirst aber unterscheiden können, ob es die Currywurst von Erika um die Ecke ist oder von Rewe auf der Heerstraße. Keine Ahnung. Also, weißt du, das, was unser Gehirn uns vorlegt als Möglichkeiten, sind Sachen, die wir erfahren haben und an die wir uns erinnern. Und idealerweise sind es Dinge, an denen wir eine sehr positive oder sehr negative Dinge knüpfen, denn das sind die Sachen, die am stärksten wieder hochkommen. Im wörtlichsten Sinne, wenn ich Tequila rieche, muss ich quasi fast kotzen. Ne? Weil in meiner Jugend habe ich davon halt natürlich einfach zu viel getrunken, wie die meisten Leute, und dann irgendwann ist der Geruch einfach assoziiert mit, das war keine gute Nacht. Oder zum Beispiel halt Aromen wie, deswegen sagt man ja in Schottland auch oft sowas wie Christmas Cake oder Christmas Aromas aus Sherryfässern, ne? Weil diese Aromen werden assoziiert mit Zimt, mit Backpflaumen, mit Punsch, und das sind alles Aromen, die in Schottland oder in der UK halt mit Weihnachten in Verbindung gebracht werden. Sherry zum Beispiel. Bei uns wäre es vielleicht was anderes. Bei uns ist es zum Beispiel Vanillekipferl, ist für mich was typisch Weihnachtliches. Deswegen habe ich immer, wenn ich Vanille rieche, tendenziell eher Weihnachtsideen im Kopf. Also von daher, ja, also super spezifische Tasting Notes. Ich finde es manchmal witzig und manchmal finde ich es ein bisschen albern. Aber ich versuche auch, wenn ich es als Taster mache, versuche ich natürlich den Leuten erstmal Aromen vorzulegen, die sie grob irgendwo kennen.
Aber ich meine, also Vanillekipferl, da kannst du sagen Mandel, Vanille, Honig, Getreide, irgendwie was, weißt du? Was ich meine, ne?
Und, klar.
Ich bin mir immer nicht so sicher, ob das Sinn macht, wenn man sagt, ich habe hier ein ganz spezifisches Erinnerungsding und das so nach vorne stellt, wo was eigentlich keiner kennt, ne? Weil es halt wahrscheinlich seit 20 Jahren kein Produkt mehr ist, was man noch kaufen kann.
Ich finde es erstmal unproblematisch, aber es kommt einfach sehr auf den Kontext an, ne? Also wenn du es als Präsenter machst, ist es eher ungünstig. Wenn du es als Kunde machst, finde ich es so witzig. So, also
kommt halt drauf an. Du hast gerade gesagt, dass Vanillekipferl dich an Weihnachten erinnern. Und was ist denn ein Weihnachtswhisky für dich? Kann es dann auch ein Bourbonfass sein? Oder gerade jetzt sowieso Bourbonfass, weil du hast vorhin gesagt, Sherry tritt bei dir so ein bisschen sowieso in den Hintergrund, dass du weniger Sherryfässer magst. Sind es dann eher die Bourbonfässer oder andere Weinfässer oder Virgin Oak oder
Rum? Also ich glaube für mich, für mich ist es definitiv, also schon, glaube ich, ich würde aus dem Kopf raus recht klassisch schon zu irgendeiner Sherryfassreifung greifen, wenn du sagst, irgendeinen weihnachtlichen Whisky. Aber dann musste ich direkt an letztes Weihnachten denken und da habe ich zum Beispiel den Diensten 18 aufgerissen und wir haben den an zwei Weihnachtstagen als Familie leer gemacht, weil meine ganze Familie hat diesen Whisky abgöttisch abgefeiert. Der war dann sehr schnell leer und das ist eine Bourbon-Vollreifung.
Bourbon, steht auch auf der Flasche, ja, genau.
Genau, deswegen, ich glaube, ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, ich glaube, Weihnachten ist für mich immer eine gute Gelegenheit, um auch ein bisschen was Älteres und ein bisschen was Teureres aufzumachen, einfach weil es dann auch schön ist, ne, zelebrieren, teilen mit der Familie und so weiter. Also was ich vielleicht nicht machen würde, sind so spritzige, junge, aggressive Hipster-Whiskys so. Das ist, glaube ich, dann irgendwie, wäre für mich jetzt nicht so super passend. Was kommt auch super drauf an, ne? Ich meine, ich bin ja zum Beispiel mittlerweile ein großer, großer Bourbon-Fan und Bourbon geht eigentlich fast immer. Aber tendenziell ist bei mir so, dass ich im Sommer eher zum Bourbon greife, im Winter eher zum Scotch.
Witzig, ne?
Aber
machen wir, glaube ich, alle.
Ja, ist machen bei allen alle. So, komischerweise.
Ja. Aber von daher, wahrscheinlich würde ich schon auch sagen, wenn du sagst, schieß mal zwei, drei Sherry-Whiskys oder da war er schon, freudscher Versprecher, gib mir mal zwei, drei Weihnachts-Whiskys, würde ich wahrscheinlich auch eher sowas sagen, ja, keine Ahnung, Glendronach 18, Glenfarclas 105 und irgendwie vielleicht noch ein Ebbelauer Abuna oder sowas, keine Ahnung. Also, aber wie gesagt, der Diensten 18 ist für mich jetzt Weihnachts-Whisky. Das ist so, ja.
Ich hab gar nicht auf dem Schirm. Was sagst du denn zum Blinden?
Also für mich, ich hypothetisiere jetzt quasi einfach direkt, ich sag mal, wir sind nicht in Schottland. Und ich finde ihn...
ich hätte auch gedacht, deutscher Whisky. Der erste gerochen deutscher Whisky.
Genau, für mich riecht der irgendwo, ich lege den irgendwo zwischen Deutschland und Irland. Es könnte auch ein Ire sein, aber ich lege ihn tendenziell näher an Deutschland als nach Irland. Aber er riecht für mich halt sehr so... bisschen chemisch, parfüm, fruchtig, süß.
Den auch parfümig irgendwie verrückt.
Ne? Also genau, der hat wenig Backbone, also wenig so Rückgrat und sehr wenig so Würze und Öligkeit. Riecht sehr leicht und das ist was ich gerade oft, also diese Parfümigkeit, das habe ich oft in deutschen Whiskys. Also sowas wie bei dem Standard von Rothaus habe ich das ein bisschen. Mir fällt spontan jetzt nicht so viel anderes ein.
Ja, war streng, ne? Du hast gesagt 60 plus?
Genau 60 Blatt.
Ach krass, okay. Wollen wir reinbeißen? Ich habe es nur gerochen bisher.
Ich mache mir vorher Wasser rein.
Ja, hat genau 60. Gerne. Und ja, in Deutschland sagt man Prost. Prost, ne?
Prost.
Prost.
Ist das so? In Deutschland sagt man Prost?
Zumindest da, wo der herkommt.
Ah, also der Tim gibt uns schon mal recht. Das ist ein deutscher Whisky.
Okay. Ja.
Seifig. Ja, sehr viel Seife, aber lecker.
Leckere Seife? Wie geht denn das?
Ja, leckere Seife. Viel Würze. Ja, relativ. Also, ist natürlich jetzt klar, du hast es schon, jetzt schon gesagt, aber tatsächlich für mich ein relativ typisch deutscher Whisky, also quasi viel Frucht im Brand, viel Fass und sehr süß.
Und der ist dünn und hat wenig Körper. Du hast jetzt die ganzen positiven Sachen gesagt, ich sage jetzt nochmal die negativen. Zu deinem ganzen Positiven, das sehe ich genauso, würde ich jetzt negativ dazu packen, der ist thin.
Und der Zunge so. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich gebe dir voll recht. Ich finde den Brand, ich finde ihn auch sehr dünn und sehr wenig, also ja, wie gesagt.
Er hat wenig Volumen.
Genau, ich würde nicht sagen, er hat keinen Charakter, ich würde nur sagen, er hat eben nicht so ein Rückgrat irgendwie. Also ihm fehlt so ein bisschen diese Robustheit oder diese Öligkeit von einem Single Malt aus Schottland. So.
Wir haben ja vorhin den Glenfarclas gehabt, ne? Der hat gestrotzt davon, ne? Der hatte so ein oberschenkelgroßes Rückgrat quasi, ne? Was genau. Da sozusagen aus dem Glas rauskam. Ne? Und der hier ist dagegen ein bisschen zarter.
Alter?
Boah, ganz schwierig bei Deutschen, finde ich. Ich gehe nochmal kurz rein. Also die Nase ist vergleichsweise komplex, würde ich es nicht nennen, aber auch nicht eindimensional.
Bin ich bei dir, finde ich auch nicht. Ich finde, da geht schon was in der Nase. Da hast du so parfümige Noten, blumig, bisschen kräutrig und so. Hast von allem ein bisschen was in der Nase, Süße,
ja, Frucht. Ein bisschen ätherisch auch sogar.
Also ich habe jetzt ein bisschen Wasser reingemacht. Also der explodiert schon am Gaumen. Aber die Seife ist mir doch ein Ticken zu krass. Also ich habe selten Whisky gehabt, der so viel Seife hatte und mir trotzdem noch geschmeckt hat. Der ist, okay. Also der hat sehr viel Seife im Aroma, aber auch viel Frucht.
Ich hab, für mich ist ja gar nicht so Seife.
Ich habe ja auch keine Seife.
Also ich hab was, das vielleicht meinst du das mit Seife? Ich habe tatsächlich was Chemisches,
Aceton.
Was Künstliches. Sonne. Aceton nicht, nee.
Was, oh, ein bisschen.
So ein bisschen artifiziell.
So was kalkig, hartes da drin irgendwie.
Ja, ich hatte gerade noch Weingummi im Kopf. Und ich glaube, das meinst du mit diesem etwas künstlichen Aroma. Ja, also ist erstmal solide, aber ja, ist halt für mich ein relativ klassischer Vertreter von einem deutschen Whisky so. Ja.
Kann man aber machen, finde ich. Ist okay.
Ja.
Aber guck mal, 11 Jahre.
Krass. Ja, ich habe jetzt ja gar nichts gesagt. Ich hätte ihm wahrscheinlich eher so 6-7 gegeben vom
Also die beiden Einsen könnten auch jeweils eine Lohmann-Still sein, ne? In klein. Also wenn man so in die Kamera hält, die Eins jeweils sieht aus wie so eine Lohmann-Still irgendwie. So eine ganz gerade, runtergefallen.
Das ist, glaube ich, so eine Hybrid-Still, die haben.
Ne? Guck mal. Oder?
Jena, ist der aus Jena? Jena.
Ja. Jena Whisky. Und zwar gibt es in Jena den Braugasthof Papiermühle. Jena ist ja meine Heimatstadt.
Braugasthof Papiermühle.
Genau. Und die machen das heißt Jena Holzbock. Ist quasi ein Whisky aus dem Ansatz von einem Bockbier.
Geil.
Und die haben damit sehr, sehr zeitig angefangen. Deswegen haben die jetzt schon, also ich habe den 11-Jährigen vor drei Jahren gekauft schon. Das ist so eine kleine 0,2 Liter Flasche. Mehr haben die auch nicht. Also wie das oft bei deutschen Whisky so ist, extrem teuer.
Hat der Tim auch nur 100 Euro für bezahlt, für 0,2 Liter?
Nee, ich glaube 0,2 haben irgendwie 30, 35 Euro gekostet. Das ist schon relativ teuer. Aber so einfach, ich wollte es einfach probieren, habe mir die Flasche damals mitgenommen und ich dachte, das ist einfach so eine, ja, so ein bisschen Heimatverbundenheit. Also auf jeden Fall 11 Jahre alt.
Voll.
Vollreifung in französischer Limousin-Eiche.
Kann man, okay. Es ist, also, man kann denen nicht vorwerfen, dass die Schrott abgefüllt haben.
Und
ne?
Fassvolumen 50 Liter. Und dafür 10 Jahre ist schon krass.
11.
11 Jahre. In 50 Liter Fässern finde ich schon.
11 Jahre, 50 Liter Fässern, ja.
Finde ich dann schon eine ganz schön lange Zeit.
Mhm.
Da hätte ich jetzt auch mehr Eiche erwartet irgendwie.
Aber wenn der jetzt noch 60 hat, ne, ist auch krass.
Also, ich sag mal so, es würde mich wundern, wenn die den 11 Jahre in den 50 Liter Fässern gehabt haben, weil dann wäre der ja quasi tot. Also dann hätte der ja nur noch Holz, theoretisch zumindest.
Ja, dachte ich mir auch, ne?
Je nach Fassart. Also er ist schon sehr fassgetrieben, er ist schon sehr kräftig, aber vielleicht haben sie auch irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahre größeres Fass und dann nochmal in die Kleinen umgefüllt oder so, aber das ist schon krass.
Ja, habe ich mir dann auch überlegt, habe aber nicht nochmal nachgefragt, ob das jetzt die ganzen 11 Jahre in diesem einen Fass gelegen hat. Aber es steht auf jeden Fall drauf, Einzelfassabfüllung 50 Liter. Von daher... schauen wir mal.
Spannend.
Die Qualität bei der Brennerei ist total schwankend. Also das war auch einer der ersten Whiskys von einer anderen Abfüllung von denen jünger, den ich einfach weggekippt habe. Tatsächlich ungenießbar. Das ging nicht. Und dann kann man aber auch mal Glück haben. Jetzt hier dieses Fass war ganz gut, fand ich. Aber auch super, super speziell, ne?
Ja.
Ja, deutscher Whisky ist so eine Sache.
Ist das ein Single Malt oder?
Ja, es ist ein Single Malt. Okay. Ja. Single Malt.
Ja, also ich meine, das ist einfach so für mich privat mittlerweile so. Meine Regel ist relativ simpel geworden. Ich probiere alles.
Ja.
Glaub aber, dass die Deutschen oder die Europäer einfach gut daran tun, Rye Whisky zu machen. Ich habe einfach das Gefühl, dass der Single Malt, das ist so eine große Sparte und es gibt so viele Länder, die so viel hervorragenden Single Malt machen. Bei uns wächst einfach natürlicherweise viel Roggen. Warum machen wir nicht einfach Roggenwhisky? Also die Stork-Leute hier, Spreewald, die machen so geilen Whisky. Dann irgendwie hier Kyro, Stowning machen auch guten Rye. Also ich habe viele gute Rye-Whiskys mittlerweile probiert. Amorique, Warengame, die haben Roof Rye, auch ein ganz verrücktes Wort.
Ja.
Auch gutes Zeug. Ich finde es einfach interessanter, auch ein bisschen sozusagen mehr das eigene Profil zu finden. Ich meine, klar, ohne Frage, Thousand Mountains, St. Kilian, Elsburn, das sind alles gute Brennereien. Die machen alle gutes Zeug. Ich habe halt bisher immer das Gefühl gehabt, dass die deutschen Whiskys dann gut waren, wenn sie quasi sehr nah am Scotch dran sind. Also St. Kilian ist ja im Grunde, wenn man ehrlich ist, einfach ein schottischer Whisky auf deutschem Boden von der Produktionsweise her, was nicht schlecht ist.
Und von den Rohstoffen.
Genau, aber es ist halt nicht irgendwie was, wo ich sagen würde, ah krass, guck mal, deutscher Whisky. So.
Ja.
Na, und ich finde es so.
Wir sind ein Bierland. Wir müssen eigentlich, Malz haben wir genug, ne?
Genau.
Also wir haben mehr Malz als die Schotten eigentlich wahrscheinlich. In Tonnen gerechnet. Wahrscheinlich irgendwie N-fach mehr. Und von daher müssten wir eigentlich auch damit was brennen können. Aber. Wir haben die Tradition halt nicht, ne? Wir haben im Norden haben wir ein Korn, also Getreidebrände oder bis, weiß ich nicht, irgendwie so in der nördlichen Hälfte von Deutschland und in der südlichen Hälfte von Deutschland haben wir die Obstbrände. Und das ist quasi unsere Legacy.
Ja. Ja.
Und seit, ich sag mal, jetzt ganz, ganz nach hinten geguckt, seit den 70ern, mit Hillock und so, hier Spockhövel. Da gibt es die ersten, die ältesten Whiskys von denen kommen aus den 70er Jahren. Da haben Leute angefangen, mal halt irgendwie Whisky zu machen.
Aber die deutsche Whisky-Geschichte geht viel weiter zurück. Also da sind wir tatsächlich noch im 19. Jahrhundert.
Ja, also was man jetzt noch irgendwie mal bekommt, ja. Ne, sind so die ganz exklusiven alten Sachen, wo die nur mal irgendwie ein Fass finden.
Ja.
Aber vom Prinzip, wir haben jetzt ganz viel. Ich glaube, es ist A. Finde ich alles ein bisschen teuer. Es ist, Qualität ist noch nicht so gut bei vielen. Stork hast du genannt. Diesen Foolproof finde ich super lecker. Der ist super gut. Der normale ist mir, dieser 45% ist mir ein bisschen zu kernig, so, den mag ich nicht so,
Ja,
aber
geht mir auch so.
Gibt tolle Sachen auch, aber St. Kilian finde ich auch nicht ehrlicherweise alles gut, was da so aus dem Laden kommt, aber hey, überhaupt kein Hate, ich finde es ja cool, dass es da so viele gibt, die was machen und ich lasse mich da immer gerne überraschen, aber es ist eben halt auch teilweise so Wundertütenzeug, ne, wo dann
Voll.
mal so ein Fass geil ist und
Ja.
Ja, gerade bei den kleineren. Ich meine, woher soll es auch kommen? Die machen nicht
Klar.
12 Millionen Liter, die machen 1000 oder 2000 Liter oder sowas im Jahr. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Spaß nebenbei. Und da kann man jetzt auch nicht Wunder erwarten, finde ich. Finde
Ja,
ich.
und vor allem, was ich halt auch immer wieder dazu sage, das werde ich auch nicht müde, immer zu betonen, man darf einfach nicht vergessen, um guten Whisky zu machen, in einer gewissen Größenordnung, und die Größenordnung brauchst du halt, wenn du Leute erreichen willst, immer wieder beim Thema Reichweite, dann musst du halt wirklich viel Geld in die Hand nehmen, und das können sich halt die wenigsten kleineren Brennereien wirklich leisten. Die können sich keine Potstill für ein paar hunderttausend Pfund kaufen, die können nicht ein riesen Fasslager aufbauen und dann Standardabfüllung auf den Markt bringen. Also ich meine, welche Brennereien in Deutschland haben es geschafft, als eigene Whiskybrennerei stehen zu bleiben? Ne? Das ist die Hammerschmiede, das ist St. Kilian und sicherlich noch eine Handvoll andere, aber es ist einfach ein wahnsinniges Investment. Und ich ziehe meinen Hut vor St. Kilian. Ich finde es wahnsinnig cool, wie viel die experimentieren, mit wie viel Fassarten die arbeiten. Also die machen, haben für mich so vom Werdegang von einer neuen Brennerei, haben die alles richtig gemacht. Finde ich total geil, dass die das aufgezogen haben. Es ist einfach halt nur dieses, ich habe so das Gefühl, es ist super schwierig, so im deutschen Whisky zu sagen, das ist der deutsche Whisky. Ne? Ich finde es, also was du auch vorhin gesagt hast, so, ich fände es halt irgendwie spannend, wenn man es schaffen würde, die Stärken, die wir haben im Süden, Obstler, im Norden Korn, oder auch, ich habe mega geile Tresterbrände zum Beispiel schon mal getrunken. Also es gibt richtig, richtig spannende Geschichten. Aber wir haben es halt noch nicht so richtig geschafft, quasi unsere Stärken, von den Stärken eine Brücke zu finden hin zum Whisky. Die Franzosen haben das halt irgendwie ganz gut hinbekommen, ne? Wie du vorhin gesagt hast, die haben ihre Calvados, Cognac, die haben ihre Limousin-Eiche, die haben ihr Armagnac, die haben quasi ihre Spirituosen und haben es irgendwie hingekriegt, von da aus eine Brücke zum Whisky zu schaffen. Le Breuil zum Beispiel, Château Le Breuil, die machen eigentlich Calvados und haben auf ihren Calvados-Stills ihren Le Breuil Single Malt gebrannt. Und das ist ein geiler Single Malt. Das ist ein solider, guter Single Malt geworden. Während dann bei den Obstler-Brennblasen in Deutschland ich das Gefühl habe, da kommt dann meistens eher was raus, was für mich eher nach einem Obstler als nach einem Whisky schmeckt. Was ja nicht schlecht ist, ist halt dann eine eigene Sparte Whisky. Vielleicht ist das sozusagen der klassische, in Anführungsstrichen, deutsche Whisky. Vielleicht schmeckt er mir dann halt nur nicht. Aber es ist so, ich finde es halt interessant, dann auch zu gucken, gibt es überhaupt ein, in Anführungsstrichen, nationales Profil? Kann man überhaupt davon sprechen, dass ein Land einen eigenen Charakter hat, wenn es so divers ist? Ich glaube, deutscher Whisky hat momentan tatsächlich eher die Stärke, dass es so divers ist, dass wir so viele verschiedene Arten von Whisky haben in Deutschland, die alle sehr unterschiedlich sind und alle sehr unterschiedlich schmecken auch. Es ist halt sehr schwierig zu sagen, das ist jetzt deutscher Whisky. Also stellen einen Elsburn, einen St. Kilian, einen Thousand Mountains und einen Stork Whisky nebeneinander und das sind alles verschiedene Produkte.
Ja,
Da
aber
sieht man
ich meine,
keinen Zusammenhang.
stellen Laphroaig, einen Macallan, einen Kingsbarn und einen, weißt du, das kannst du in Schottland genauso spielen. Das hat ja damit, die haben ja auch miteinander wenig zu tun. Ne? Also finde ich, also ich glaube, die Diversifikation auf Islay und auf den Highlands und auf Speyside, in der Speyside, die ist auch riesig. Ne? Also sind das vergleichbare Produkte? Kannst du einen Laphroaig mit einem Glen Grant vergleichen? Eigentlich auch nicht so wirklich. Macht wenig
Ich
Sinn,
sag
ne?
mal so, ich würde behaupten, wenn du den Rauch, wenn du den Faktor Rauch rausnimmst, dann werden die, rücken die schon näher zusammen als jetzt vielleicht ein
Ja.
Elsburn und ein St. Kilian. Ich weiß
Ja,
es nicht. Also es ist
aber
nur eine Hypothese.
unpeated Laphroaig gibt es wenig und peated Glen Grant gibt es auch nicht. Also von
Ja.
daher. Weißt du? Das ist, was ich meine, ne? Es ist halt schwierig, weil auch da ist die
Klar,
Spannbreite ja riesig, ne?
ja, absolut. Total.
Ja, wie gesagt, ich finde bei deutschem Whisky, ich stelle mir ganz oft die Frage, muss das sein? Braucht es das? Viele machen gute Sachen, viele machen, also wo ich gerne probiert habe. Aber in der Regel sind das keine Flaschen, die ich mir wieder kaufen würde. Das ist zum Probieren irgendwie alles nett. Und ist aber oftmals wirklich so, selbst die großen Bekannten, das einzige tatsächlich Stork für Cocktails irgendwie nett.
Auf jeden Fall.
Aber da gibt es inzwischen auch, schaue ich da in die USA und Kanada eher, um da wieder, weil es da so viel gibt und Neues zu entdecken gibt, dass
Ja,
ich,
voll,
da
voll,
brauche ich mir
absolut.
keinen Stork kaufen, einfach weil es da so viel extrem geilen Scheiß gibt.
Da sind wir halt wieder bei diesem Preis-Leistungs-Thema, ne? Dann schlagen wir wieder die Brücke zurück zum Anfang. Es ist am Ende des Tages ja immer die Frage, brauche ich das jetzt? Muss ich mir wirklich einen halben Liter Whisky für 55, 60 € hinstellen, wenn ich aus Amerika einen Rittenhouse Rye für 20 € kriege oder für knapp 30 €? Und damit auch einen geilen Cocktail hinbauen kann. Also am Ende des Tages zählt, also wie gesagt, ne, wie ich schon gemeint habe, ich will immer was Neues haben, ich will immer neue Sachen ausprobieren, ich will einen Überblick behalten, ich versuche zumindest irgendwie halbwegs einen Überblick zu behalten. Und bin wie du, momentan würde ich auch sagen, gib mir lieber einen neuen Single Malt aus Amerika als einen neuen aus Deutschland, weil da einfach mein persönliches Interesse gerade mehr liegt. Das ist Geschmackssache einfach, glaube ich. Am Ende des Tages ist jeder Whisky hat eine Daseinsberechtigung, wenn der Markt ihm die Daseinsberechtigung gibt. Wenn er gekauft wird, dann hat er eine Berechtigung. So, denke ich, oder? Also.
Aber wenn wir, also wenn du rein und nach sozusagen dieser intrinsischen Qualität gehst, ne, einfach nur, was kann das? Und das vergleichst mit dem Preis, dann landest du bei Rye in den USA und dann landest du bei sowas wie Rittenhouse. Dann landest du beim Bourbon sowas wie Wild Turkey 101 oder so. Und dann kriegst du einen
Ja.
Liter oder hier einen, naja, egal. Also
Ja, klar.
die haben so viel Auswahl in so guter Qualität, da brauchst du eigentlich ja kein Konkurrenzprodukt aus Deutschland. Ne, jetzt ist, glaube ich, der Foolproof Rye von Stork, das, ich glaube, das tun die ja auch nicht. Die messen sich ja auch nicht mit denen. Ne, die sagen ja nicht, wir wollen günstiger sein als Rittenhouse oder sonst was, sondern wir haben eine fancy Flasche, wir haben ein geiles Konzept, wir haben eine super geile Distillerie, die total schön ist, die man besuchen kann, wo man, ich war ja da, wo man echt was erleben kann, ist echt toll. Und
Ja.
wir sind im Handel, wir sind in den Bars, ne, wir stehen da, wir gucken da, wir machen Cocktails, die machen ja auch Premixe und all so ein Kram, ne? Also all dieses Zeug, wo du halt in der Dose schon den vorgemixten Drink hast und so ein Zeug. Also alles am Start, um den Konsumenten halt ranzuführen mit einer sehr hohen Professionalität, ohne dass sie sich diesen direkten Vergleich stellen müssen. Ne? Rittenhouse Rye oder
Ja.
whatever. Ne? Von daher, glaube ich, machen die das alles richtig und da haben die auch einen Markt und das ist auch geil und deswegen habe ich von denen auch ein paar Flaschen im Schrank, weil mir es auch gefällt. Ich mag die Jungs. Ich finde, es ist auch ein cooles Ding. Es sind halt drei Leute, die sich da auch reingehängt haben, die ihre ganze Kohle da reingebuttert. Weißt du, dann bin ich jetzt wieder der, der die Story dazu kennt. Ich kann aber auch
Ja.
genauso gut hier in Rewe laufen, da stehen auch die Flaschen, ne? Haben die auch ein Display stehen mit Whisky Sour vorgemixt oder weiß der Geier was, ne? Für die Leute, die einfach nur Eiswürfel ins Glas draufgießen, Spaß haben, für 14,99 so eine große Flasche. Für die Party von Studenten oder irgendwas. Und da sind die halt auch dabei. Passt. Finde ich aber dann auch gut. Also sollen die machen.
Ja, am Ende des Tages ist halt der Verkauf ist halt der Antrieb. Ich meine, das ist einfach so, das sage ich ja den Leuten auch immer wieder gerne, die so herablassend auf Blended Scotch Whisky gucken, wo ich auch mal sage, Leute, ohne den Blended Scotch Whisky könntet ihr keinen einzigen Single Malt trinken, den ihr heute im Schrank stehen habt. Das ist alles auf dem Rücken der Blended Scotch Industrie aufgebaut und auch heute ist immer noch 90% vom Output Blended Scotch. Genauso, wenn eine Brennerei wie Stork das schafft, ihre Produkte in den Supermarkt zu bringen, in welcher Form auch immer, sei es im Mixgetränk oder in der Flasche, dann haben die was richtig gemacht. Zumindest aus Sicht vom Marketing oder aus Sicht des Marktes. Ob mir das als Single Malt Nerd gefällt oder nicht, sei dahingestellt. Aber rein vom Konzept her kann die Brennerei bestehen und kann den Umsatz und einen Profit generieren, ist es sicherlich richtig. Und am Ende des Tages kommt es dann ja auch wieder den Nerds zugute, weil die kriegen dann halt irgendwann eben auch die speziellen guten Sonderabfüllungen oder eben auch dann den Foolproof. Der wird ja auch finanziert durch solche Geschichten und durch solche Stunts sozusagen. Ne? Also das finde ich immer so, deswegen meine ich halt nur, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir einerseits immer halt denke, ich verstehe den Gedanken von Leuten, die dann immer so sagen, ja, das ist jetzt alles Kommerz und Hype und Geschichten, ne? Irgendwie Artback, wieder eine Sonderabfüllung, kostet irgendwie viel zu viel, mache ich nicht mit, gehöre ich ja auch dazu, ist ja auch mein O-Ton. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, Leute, aber wenn eine Firma Geld verdienen kann und damit erfolgreich ist, können die auch andere gute Produkte herstellen und können dann eben auch ihre Marke weiterleben lassen. Also niemand ist damit geholfen, wenn eine Brennerei, wenn eine kleine Brennerei guten Stoff macht, aber es keiner kauft und die dann ein paar Jahre später pleite gehen, dann ist, kann da auch keiner von sich drüber freuen. Ja. Also, ne, also es ist ein Geschäft und das darf man einfach nicht vergessen. Wenn, wenn da kein Cashflow ist, dann ist das Produkt halt auch quasi dem Untergang geweiht. Also da kann die Brennerei noch so gut sein, das Produkt noch so gut sein, wenn es keiner sieht, wenn es keiner haben will oder wenn es keiner kauft, dann ja, ist
bringt halt nichts. Und da müssen wir, glaube ich, mit Artback oder mit wie heißt es, Louis Vuitton, Moët Hennessy, müssen wir da wenig Angst haben, dass es denen schlecht geht. Bei einem Stork, da weiß ich, die haben halt auch einen Kredit aufgenommen und die zahlen halt an die Bank jeden Monat.
Ja.
Ne? Das hat der, haben die auch erzählt, als wir da waren, so, ne, das ist klar, sowas, die Kohle legst nicht mal so auf den Tisch, sondern gehst du in der Bank, kriegst dann ein gutes, weil du eine gute Idee hast, ein gutes Konzept hast, Leute hast, die Ahnung haben, kriegst du die Kohle, ah, dann musst du jeden Monat abliefern. Jeden Monat. Kannst du ja nicht sagen, ah, ja, ich kann gerade nicht zahlen, weil war ein schlechter Monat oder so, ne. Deswegen, glaube ich, ist das schon hart und deswegen musst du immer wieder neue Ideen haben, neue Kniffe haben, hier promoten, da was machen, hier ins Fernsehen gehen, wie waren die bei Vox oder sowas mit einem Dings, haben versucht, da irgendwie ein Produkt zu platzieren und sowas, bei irgendwas mitzumachen, egal was, ne? Hauptsache im Gespräch bleiben, ins Volumen reingehen. Und dann.
Und ich meine, der Weg, wie das gemacht wird, entscheidet natürlich jeder selber und wir entscheiden dann als Konsumenten, ob uns das gefällt. Ne? Wenn eine Annabelle Thomas mit nicht Nieren hier bei Forbes ein Interview gibt, die Frau ist derart bekannt und berühmt mittlerweile mit ihrer Brennerei, zu Recht, weil es ein wahnsinnig gutes Produkt ist. Aber die hat es halt geschafft mit diesem natürlichen Ansatz, Organic und so weiter, recycelte Flaschen, blabliblub. Das ist halt deren Message und deren USP und Macallan geht halt eher über den Premium- und Luxusweg und macht es halt darüber. Wie uns das gefällt und ob uns das gefällt, das ist unsere private Meinung. Am Ende des Tages zählt aber bei jedem Unternehmen, ob es erfolgreich ist. Das kann noch so nett aussehen und noch so schöne Flaschen haben oder noch so hässliche Flaschen haben. Es kommt drauf an, ob das Ding am Markt bestehen kann. Und wenn es nicht bestehen kann, dann fällt es den Leuten, die da arbeiten, auf die Füße und irgendwann eben auch den Kunden, weil die Produkte nicht mehr da sind. Irgendwie, ne, wenn ich mir anschaue, hier Harris, die diesen geilen Gin gemacht haben, die jetzt mit ihrem Whisky auf den Markt gekommen sind, die sind ein super wichtiger Arbeitgeber auf den Inseln, weil die Leute da reihenweise wegziehen müssen, weil es einfach keine Jobs gibt. Und wenn Macallan ihre riesen Pornobrennerei da in die Space halt reinpacken, da müssen auch Leute arbeiten. Das ist gut für die Gegend, weil dann gibt's Jobs. Also das ist, also hat immer alles zwei Seiten. Die persönlichen Präferenzen, was man sympathisch findet, das ist natürlich immer noch mal ein anderes Thema, aber manchmal tendiere ich dazu, es bewusst zu deromantisieren, um es wiederum, also um wieder quasi auch Verständnis zu schaffen für gewisse Dinge. Mhm. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass dann als Kunde hat man es halt manchmal schon ein bisschen sehr einfach zu sagen, naja, das finde ich jetzt aber scheiße oder boah, ist schon wieder teuer geworden oder also ne, das ist so, ist ja auch verständlich, weil woher soll ich denn die andere Perspektive haben, wenn ich den Switch nicht gemacht habe oder wenn ich nicht mit Leuten sprechen kann, die das quasi anders machen oder die dafür verantwortlich sind. Aber manchmal ist es dann halt auch einfach zu sagen, finde ich nicht gut, finde ich doof. Und dann, ja, ist manchmal ein bisschen schade, wenn dann nicht genug Diskussionsbereitschaft da ist. Aber deswegen freue ich mich dann auch so drüber, über Leute, die dann halt bei mir einfach ankommen und mich fragen und sagen, hey, warum ist denn das so? Warum kostet dein Tessen so viel? Kannst du es mir erklären, bitte? Das ist natürlich toll, weil das machen die wenigsten Menschen. Die allermeisten Menschen würden sagen, das ist mir zu teuer, gehe ich nicht hin, mach ich nicht. Ja. Oder noch, der ist ja doof. Ne? Und ist ja toll, wenn Leute dann sagen, hey, ich habe hier eine Frage oder eine Kritik oder konstruktive Kritik oder wie auch immer. Das ist ja super.
Du hast es gerade nochmal angesprochen, deine Tastings. Was bringt denn 2024 für dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin off-topic vom Whisky, jetzt gerade auf dem Weg dahin, mich selbstständig zu machen, nochmal quasi nicht mit Whisky.
Ja.
Mit großer Wahrscheinlichkeit eher so in dem Bereich Coaching und ich habe eine Paartherapie-Ausbildung gemacht letztes Jahr, das werde ich wahrscheinlich machen. Im Whisky-Kontext ist es so, ich habe, wie gesagt, zwei Tastings, die sind schon geplant, die liegen auch schon fest im Anfang und Ende Februar. Und danach habe ich noch keine ganz konkrete Vorstellungen, weil also auf jeden Fall ich mit meiner Freundin definitiv reisen möchte. Wir haben zwei Überlegungen gerade. Eine Überlegung ist, für 1 bis 2 Monate nach Schottland zu gehen und da auch längere Zeit zu sein.
Mhm.
Und die andere Überlegung ist, mit dem Bus durch Europa zu touren, mit Fokus auf Portugal. Also es sind zwei verschiedene Ideen. Und beide werden aber natürlich Zeit in Anspruch nehmen
Ja.
und Geld kosten. Und dann, ne, muss man natürlich gucken, irgendwo muss die Kohle auch erstmal herkommen. Und Selbstständigkeit ist natürlich auch kein Zuckerschlecken sozusagen. Da muss man auch erstmal Zeit und Geld reinstecken. Und das muss dann alles gehandelt und jongliert werden. Also von daher bin ich da gerade erstmal am Gucken, wie es weitergeht.
Zumal, wenn du da gerade jemanden therapierst, kannst du nicht sagen, ich bin dann mal 3 Monate weg.
Ja,
Die
sagen wir
brauchen
es mal
dich dann
so.
ja in dem Moment, oder?
Also ich habe auf jeden Fall vor, ein Online-Konzept auch mit einzubauen.
Okay.
Ich habe auch schon in dem Bereich Erfahrung gemacht. Das geht schon auch alles, aber ja, mal gucken, wie gesagt, was es dann ganz konkret wird. Ich habe schon ein paar Ideen, aber da will ich jetzt noch nicht zu viel weggreifen, weil ich einfach auch noch nicht genau sagen kann, was es ganz konkret wird. Aber der Whisky-Bereich wird auf jeden Fall bleiben als nebenberufliches Standbein sozusagen. Das war es ja auch immer schon. Das war ja immer schon ein Gewerbe im Nebenberuf. Das wird es auch bleiben. Ich kann nur aktuell nicht sagen, wie groß der Umfang sein wird. Es kann natürlich sein, dass es dann einfach wirklich auch notwendig ist, dass ich quasi wirklich ein bisschen Geld verdienen muss am Ende des Tages damit und dann vielleicht ja eventuell auch mehr Veranstaltungen mache oder nicht. Das kann ich momentan halt noch nicht einschätzen. Ja, also Lust habe ich auf jeden Fall, aber man muss einfach gucken, auch wie die Nachfrage ist. Ne? Das ist immer ist ja auch zählt ja auch mit dazu.
Ja, absolut. Noch eine Frage. Wo geht's hin mit deinen Videos? Wirst du die weiter alleine machen? Wirst du dir immer wieder Gäste holen? Hast du schon einen Plan?
Ich glaube, der Tim muss mal vor die Kamera hier.
Also tatsächlich, ja, also ich habe auf jeden Fall einen Plan. Also am kommenden Montag habe ich ein Date mit Tim von Whiskyhelden, dem anderen Tim.
Den meinte ich nicht.
Ja,
Den
leider, ich
Whisky-Hälfte.
gehe
Aber Grüße. Netter
leider
Typ.
fremd,
Mag ich
lieber
sehr.
Tim. Genau. Ja, ist ein sehr guter Typ, auf jeden Fall. Und hier mit dem Daniel von Agent Dram auf Instagram, mit dem bin ich auch in Kontakt. Also da wird auch irgendwann mal was passieren. Also ich sag mal so, der Plan ist auf jeden Fall, ich mache erstmal solo weiter. Ich werde auf jeden Fall das so erstmal weiterfahren, dass ich es quasi standardmäßig alleine mache und immer wieder mal Leute einlade und dann sozusagen so häppchenweise immer mal Gäste habe quasi als Co. Und das finde ich gerade auch ein ganz gutes Konzept. So, es macht mir Spaß, es ist entspannt und Solo-Videos sind natürlich einfach immer ein bisschen einfacher und schneller zu machen, weil man halt eben nicht so viel Koordination hat und genau deswegen muss ich gucken. Also jetzt gerade stauen sich wirklich die Samples. Ich komme gerade nicht dazu zu drehen. Das ist richtig übel. Aber ja, muss mal gucken, wie es da weitergeht in der Hinsicht. Ja, kann ich halt noch nicht gut einschätzen, aber es wird erstmal weitergehen auf jeden Fall.
Sehr schön, das freut uns sehr. Klingt spannend. Also bringt 2024 auf jeden Fall so ein paar Veränderungen für dich, aber auch einige Konstanten. Klingt doch fantastisch.
Ja.
Ich find das schön. Der Leon ist ja immer so ein Suchender gewesen über all die Jahre. Das weiß ich nicht. Ne? So reisende Leute sind immer auch suchende Leute. Und dass du jetzt nicht sagst, hier, ich mach das, 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 peng, alles schon in Beton gegossen fürs nächste Jahr. Und sagst, ja, guck, ich habe so ein paar Ideen und wir gucken mal und wir tasten es mal ran, wir docken mal da und da an und ich guck mal. Und so finde ich cool, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch genau das richtige Konzept, so ein bisschen, also sich nicht sozusagen das ganze Jahr was vorzunehmen, was dann sozusagen hart durchgezogen wird, sondern zu sagen, hey, ich guck mal, was sich wie anfühlt und wir sliden dann mal so durch. Finde ich gut.
Ja, genau, das
Also ich
ist die
glaube, das
Idee.
passt. Also gefühlt so, wie wir uns jetzt ein paar Jahre kennen, ist das auch genau das Richtige.
Ja, ich bin gespannt. So, aber ich habe einfach für mich mittlerweile gelernt, dass ich der Energie folgen muss, das, was sich gut anfühlt und
Ja.
was sich gut anfühlt, dem sollte man nachgehen, weil das in der Regel auch dann der richtige Weg ist. Und wenn irgendwo was hakt und irgendwo ständig zäh ist und blockiert und nervt, dann ist das oft auch ein klares Zeichen dafür, dass da irgendwie eine Veränderung her muss. Und naja, also wie gesagt, ne, jetzt fange ich schon an, ein bisschen wie der Coach zu reden, aber das ist halt genau das, was ich auch so spannend finde, ne? Dieses Thema Beratung. Also ich habe eine Ausbildung zum systemischen Berater gemacht vor knapp 10 Jahren und das immer wieder mal ein bisschen verfolgt, das Thema. Aber deswegen erstmal selber machen. Erstmal die eigenen Ratschlag befolgen und dann kann man mit anderen Leuten darüber reden. Aber das ist genau, was du gesagt hast, ne? Das ist ja dieser bisschen auch der agile Ansatz. Ich mache gerade noch eine Fortbildung zum Scrum Master, also so agiles Arbeiten in so kürzeren Abständen, das finde ich auch sehr spannend. Und da geht es ja genau um das, um dieses Inspect and Adapt, also was du gesagt hast, was machen, sich's angucken und dann anpassen. Und das, genau das ist momentan, beschreibt, glaube ich, mein Leben gerade ziemlich gut. Ja.
Sehr cool. Schön. Haben wir's.
Ich wollte sagen, das ist ein schönes Ende.
Ich finde auch. Es geht so ein bisschen salbungsvoll hier zum Schluss irgendwie sogar ein bisschen.
Ja.
Fliegt so.
Ihr Lieben da draußen, die Folge kommt höchstwahrscheinlich am 24.12. raus.
Heiligabend.
Ja. Wir wünschen euch eine ganz, ganz besinnliche Zeit mit euren Liebsten. Ein paar tolle Tage mit tollem Essen, tollen Getränken, guten Gesprächen, keinem Streit.
Viel Rotwein.
Ja.
viel Sherry-Whisky.
Auch, okay. Ja.
Also ich werde mit Sicherheit unterm Kamin liegen oder vorm Kamin oder irgendwas nachher.
Okay, habt ihr einen Kamin?
Ich fahr zu meinen Eltern, die haben einen Kamin.
Okay. Sehr gut.
Und werde mein Brüderchen treffen und da gibt's immer Halligalli zu Weihnachten.
Das ist gut. Lieber Leon, vielen Dank, dass du uns mal wieder beehrt hast. Es war wieder hochinteressant. Es hat Spaß gemacht, auch zu diskutieren. Ich hoffe, das letzte Sample hat dich nicht so ganz überfordert. Dir auch ein wundervolles Weihnachtsfest, wenn es denn soweit ist. Mhm. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz erfolgreiches Jahr 2024 für dich. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen.
Und wir erwarten ganz kleine Gegenleistung, also Einladung von dir in dein Videoformat.
Ja, ist das safe?
Ja, das machen wir definitiv. Ja, vielen Dank. Kleiner Tipp auch an der Stelle, wenn wir jetzt quasi hier im Weihnachtsbereich sind. Ich habe neulich einen geilen Drink entdeckt. Portwein mit rauchigen Whisky mischen. Mega. Sehr, sehr geil. Mhm. Das ist gerade wieder so ein bisschen meine neue Entdeckung. Das nur an dem noch quasi so als Rausgeh gönnt euch mal Tipp. Aber ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. War natürlich, ich bin natürlich auch nicht in keinster Weise überrascht darüber, dass wir hier uns etwas länger besabbelt haben. ja, es hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch für die Glückwünsche fürs nächste Jahr. Wünsche ich euch natürlich auch und euch auch und euren Familien eine sehr schöne Weihnachtszeit und auch dann natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann schnacken wir zeitnah vor der Kamera.
Auf jeden Fall. Macht's gut da draußen.
Wunderbello, bye bye.